Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 148. Und heute sind wir eigentlich gar nicht im Renngeschehen drin, sondern man kann sagen, Niki Boy, dass es heute fast schon ein bisschen philosophisch war.
Oh ja.
Das Why, das Warum. Why heißt es jetzt im Neudeutsch und sehr, sehr modern gerade. Aber das Warum, warum machen wir das Ganze? Was treibt uns an? Ist das Warum groß genug? Und warum schaffen das so viele von euch, dem Sport so viel unterzuordnen und da ganz, ganz viel Positives rauszuziehen? Das war eigentlich so, würde ich sagen, die Headline des Podcastes, der sich irgendwie in die Richtung entwickelt hat. Hat auf jeden Fall tierisch Spaß gemacht. Es war wieder sehr, sehr lang. Haben wir gar nicht so geplant, aber wir waren beide sehr zufrieden mit der Episode.
Nils, und ich gebe noch einen Spoiler für alle mit. Du hast ein großes Why und eins, was noch nicht groß genug ist. Und damit würde ich jetzt sagen, starten wir jetzt rein in die Werbung. Und in der Werbung bei Cycle wieder unser Presenter. Und Nils, die Aktion vom letzten Mal läuft jetzt noch ein letztes Mal. Unter bicycle.com/pushinglimits könnt ihr einfach eure Fahrräder, Parts, Zubehör, was auch immer hochladen, was ihr loswerden wollt. In die Beschreibung das Hashtag pushinglimits in die Beschreibung packen. Und dann bekommt ihr, wenn ihr noch Neukunden im Pushing Limits Club seid, 30 Tage kostenlosen Zugang. Und wir verlosen unter allen, die es einstellen, eine Jahresmitgliedschaft. Und was Bicycle ist, wer es noch nicht kennt, das kannst du ja immer so schön erklären und warum das so gut ist. Da würde ich jetzt mal sagen, Klappe zu und los geht's, Nils.
Klappe auf, glaube ich. Also Drehklappe auf jeden Fall. Nee, Bicycle, ich glaube, da werden viele von euch mittlerweile auch kennen, weil es tatsächlich die Plattform Nummer 1 ist, wo man Fahrräder gebraucht verkaufen kann, kaufen kann. Nick hat es gesagt, neu auch Parts. Ihr habt einfach einen Käuferschutz, ihr habt einen Verkäuferschutz. Und ich finde, es ist halt auch so ein gewisses Gütesiegel, wo man halt nicht die Katze im Sack kauft, wie auf anderen Plattformen, sondern man weiß wirklich, sowohl Bicycle macht sich Gedanken darüber, als auch die Käufer und Verkäufer. Ich glaube, das ist ein bisschen so eine Plattform innerhalb der Bubble, innerhalb dieser Ausdauersport-Bubble. Oh ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und dadurch, glaube ich, ist einfach die Qualität der Produkte auch höher und man weiß, um was es geht. Ich glaube, das hat es ganz gut zusammengefasst. Deswegen, ich glaube, es ist so ein Vertrauenssiegel, was dahinter
Nils,
steht.
Nils hat hier das Marketing von Bicycle revolutioniert. Von der Bubble für die Bubble. bicycle.com/pushinglimits. Da alle, ne, die Aktion läuft. Egal, was ihr hochladet, ob es ein Trikot ist, ob es ein Fahrrad ist, ob es ein Helm ist, ob es ein Radschuh ist, was ihr noch finden könnt in eurem Keller, macht es zu Geld, ladet es hoch und unter allen, die was hochladen und in die Beschreibung Hashtag Pushing Limits packen, gibt es 30 Tage kostenlosen Zugang für Neukunden und wir verlosen eine Jahresmitgliedschaft. Also, jetzt geht's hier weiter mit dem Podcast. So.
So, Niki Boy, da habe ich erstmal geografische Nachhilfe bekommen, weil ich irgendwie Nick gefragt habe, wo er eigentlich genau wohnt. Und dann habe ich das mal bei Google Maps eingegeben und habe so, man denkt ja dann immer in Triathlon-Kategorien. Montabaur weiter im Süden, da kam mir dann sofort Boris Stein. Dann wurde mir auch schlüssig, warum er Canyon fährt, weil das direkt bei Koblenz um die Ecke ist. Dann hast du mir erzählt, wo Strati wohnt, dass es ja bei dir direkt in der Nähe ist. Dann habe ich festgestellt, Strati, wie schön du wohnst. Also das ist ja direkt daneben, jenseits der A3, also östlich der A3 dann. Ist ja alles grün und alles bergig. Niki Boy, wie heißt das? Was haben wir festgestellt? Ist das der Westerwald, oder?
Alles grün und bergig. Das nennt man Stratis Trainingsrevier. Das wird jetzt auf Google Maps, wird das jetzt auch bald geändert. Und das ist alles, Fahrradgebiet von Jan Stratmann oder so. Wir müssen noch einen guten Namen haben. Das habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, so spontan. Da müssen wir nochmal ChatGPT befragen, was da gute Namensvorschläge für die Umbenennung dieses gesamten Gebietes sind. Und dann wird das abgeglichen mit Stratis Strava und entsprechend so bis überall, wo er mehr als zweimal gefahren ist, wird das dann eingezäunt.
Exakt. Also das ist dann, aber es ist eigentlich der Westerwald.
Es ist größtenteils der Westerwald, ja.
Genau, dann habe ich festgestellt, dass Hessen auch gar nicht so wahnsinnig weit weg ist. Also das ist dann ja.
Es liegt immer dran, wie weit du reinzoomst und rauszoomst, ne?
Ist schon logisch, aber jetzt aus unserer Sicht ist ja alles weit.
Wenn du ganz rauszoomst, München ist ja dann auch direkt um die Ecke.
Nein, aus unserer Sicht ist ja alles weit weg. Aber
das ist so ja diese Hamburger Draufsicht auf alles.
Aber ich finde das halt einfach echt mal mega spannend, weil man das ja eigentlich sehr selten macht, dass man dann halt einfach mal wirklich so die Relation hat.
Ja, das
also
stimmt.
Du weißt ja so Köln-Düsseldorf, da kennt man sich so ein bisschen aus, dann weiß man, es ist nicht so weit weg zur zur niederländischen Grenze und auch irgendwie Belgien kommt dann irgendwann. Aber dass man dann wirklich weiß, auch wie heißen die Wälder und dann auch Bonn-Beuel, dann habe ich ja sofort zu dir gesagt, ah, dann bist du ja auf der Seite des Rheins, wo auch der Bonn-Triathlon stattfindet, das ist ja ein Heimrennen für dich. Dann hast du gesagt, es sind 10 Minuten mit dem Rad dahin. Und dann habe ich festgestellt, dass auch die Radstrecke ja grob in die Richtung von Stratis zu Hause geht, wo du dann gesagt hast, ja, grob stimmt schon, aber also
ja, kleiner Erdkunde-Exkurs hier.
Kleiner Exkurs.
Nochmal geguckt, durch die Triathleten/Radfahrerbrille, so welche Athleten kommen daher und kann man da gut Radfahren?
Genau. Und das Witzige ist mit Westerwald/, ich habe den Namen nämlich gefunden, Stratis Strava Sessions, so könnten wir die Region nennen, habe ich mich nämlich letztens mit einer Athletin von mir getroffen in Hamburg, wo alle am Deich fahren. Und das ist dann, ja, treffen wir uns an der Schranke. Und eigentlich ist Schranke mehr oder weniger relativ klar definiert. Und dann hat sie geschrieben, ja, am Sperrwerk. Und dann meine ich, Sperrwerk, ja, Sperrwerk Schranke. Und da steht tatsächlich, wenn du auf Google Maps gehst, warte mal, Radsporttreff, glaube ich.
Echt?
Ja, das ist ganz, warte mal, ich gehe mal ganz kurz.
Das ist ja geil, da steht Radsporttreff.
Ja, warte mal.
Ja, guck, da muss das ja wohl möglich sein, das ganze Ding umzubenennen in Stratis Trainingsrevier.
Stratis Strava Sessions. Warte. Da steht's jetzt. War das nur auf Google Maps auf dem Handy oder was? Da jetzt finde ich es hier. Am Rechner finde ich es natürlich.
Fehlinformationen, die hier verbreitet werden, oder?
Nein. Da stand wirklich.
Folge Nils Krupp in der Telegram-Gruppe für mehr.
So, pass auf, du musst. Anglerverband Hamburg e.V. ist direkt um die Ecke. Und dann Radsporttreffpunkt Bilwerder Sperrwerk. Das finde ich schon geil, cool. Da treffen sich auch tatsächlich immer.
Wir brauchen Leute, wie kriegt man sowas in Google Maps integriert? Für Leute, die das wissen, einmal melden, dass wir dann entsprechend das alles umbenennen können in Zukunft.
Stratis Strava Sessions. Nee, finden wir noch irgendwas Besseres? Das war jetzt einfach nur relativ schnell
gesagt. Den Namen gefällt mir noch nicht. Da muss noch ein bisschen mehr Liebe reinfließen in den Namen.
Ist noch nicht rund, absolut. Aber gut, jetzt weiß ich, wo du wohnst, jetzt weiß ich, wo Strati wohnt. Sehr schön da, also muss man wirklich sagen. Schöne Gegend und kann ich nachvollziehen. Haben uns dann auch gleich ausgetauscht, dass Stravi zum Trainieren, Stravi. Strati, dass Strati zum Trainieren schöner wohnt. Aber wenn dann mal bei den beiden, bei Lea und Jan, Nachwuchs anklopft, dann ist es halt echt weit in die Stadt, ne? Dann wird das so ein.
Er liegt dran, wo du hin willst. Ob du in die City von Hennef willst oder ob du nach Köln oder Bonn willst. So, das ist ja immer die Frage.
Naja, City von Hennef, das ist ja schon, das erklärt sich, glaube ich, gut. Das hätten wir geklärt, das Thema. Das Thema hätten wir geklärt. Wenden wir uns wieder den wichtigen Ding zu.
Ja, und wir haben gesprochen über. Schon wieder, du hast mir direkt off-record schon, was wir auch mit reinnehmen müssen, unsere Theorie quasi bestätigt zu den Quali, zum neuen Quali-System bei Ironman. Du hast gesagt, du hast wieder Athleten gehabt beim Ironman Thun, die Quali abgeräumt haben. Und ein paar, wo es einfacher wurde, waren natürlich auch wieder älter. Und dann hast du direkt die Theorie aufgestellt. Das ist eigentlich ja ganz clever von Ironman, weil das kostet ja auch eine Stange Geld, Ironman Hawaii. Das heißt, die haben das wahrscheinlich so gebaut, dass die kaufkräftige ältere Klientel dann einfacher einen Slot bekommt. Ich halte mal dagegen einen Kommentar, den wir auf Spotify bekommen haben. Wisst ihr eigentlich, wie schwer das ist, in dem Alter so viel zu trainieren?
Ja, das war ja die Diskussion, wo du ja leichtfertig drüber hinausgegangen bist, dass es. Da ging es ja um die AK60, glaube ich, und die Zeit von 10 noch was, wo du gesagt hast, ist es gleichwertig mit Sub 9 für 25. Da können wir uns auch gleich nochmal drüber unterhalten. Aber ich hatte tatsächlich heute Morgen kurz die Diskussion mit dem Athleten. Wir haben Debrief gemacht vom Ironman Tallinn und dann kam halt auch so diese Theorie auf, dass halt, oder was heißt Theorie auf? Ich meine, momentan ist N gleich 2, weil Tallinn und Thun und ich weiß gar nicht, welches Rennen noch für Hawaii nächstes Jahr schon Quali war.
Kopenhagen, oder?
War Kopenhagen schon? Ich weiß.
Konnten die da auch auswählen? Das war das gleiche Wochenende wie Tallinn. Also müsste ja auch sein, dass die da Nizza oder Hawaii wählen konnten.
Ich glaube, da war tatsächlich nur noch Nizza. Ich glaube, das war das letzte Rennen für Nizza und in Tallinn.
Okay, kann sein.
Das war dann tatsächlich so dieses Ding, wo du beides machen konntest. Auf jeden Fall, nee, Quatsch, Kalmar. Egal, so viele Ironman-Rennen, man kommt komplett durcheinander. Momentan sieht es so aus, als wenn es ein Rentnertreff wird. Und da ziehe ich mich jetzt mit ein. Also als wenn Kona 26 so eher so ein Masters-Rennen wird. Und klar, da könnte man schon überlegen, das kam mir, glaube ich, entweder beim Laufen gestern Abend oder heute Morgen. Weil ich nämlich die Info bekommen habe, Und da habe ich gesagt, Nicky Boy, jetzt gehen wir rein, als ich dich gefragt habe, was der Ironman Hawaii jetzt kostet.
Ja, ich habe gesagt, die letzte Info, die ich habe, sind 1600 gewesen, aber dann hast du direkt gesagt, okay, besprechen wir im Podcast. Das heißt, das war ja schon mal der kleine Wink mit dem Baumpfahl, dass es jetzt wahrscheinlich 1800 sind.
Guck mal, das merke ich ja sogar. Das heißt Soundpfahl und nicht Baumpfahl. Aber da gibt's wieder Spott und Themen über uns. Nee, Manuel hat mich wirklich darauf aufgeklärt. Gruß nach Berlin. $1,834.
Stark.
Das ist ja.
Hast du einen Schnapper noch unter 2K? Nils, das ist noch ein Grund, dass wir die Quali dann jetzt doch mal irgendwann angehen müssen, weil wenn wir noch 5 Jahre warten, können wir es einfach nicht mehr leisten. Dann kostet die 4.000 Euro.
Wenn das so weitergeht, sind wir in 5 Jahren, bei knapp $3,000. Aber das ist ja gar nicht die Start, das ist ja das Perverse, das macht ja irgendwie jeder. Du bist dann so euphorisch, dass du die Quali hast und dann Kreditkarte wird hingehalten, musst du ja sofort. Dann denkst du, fuck ey, 1800, da sagt ja keiner, warte mal ganz kurz, letztes Jahr waren es 1600, jetzt sind es 1800, ich mach's nicht.
Ja, und Hawaii kostet $1,000. Daran erinnere ich mich noch.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, kommen wieder die Geschichten vorm Krieg, da habe ich drüber nachgedacht, was ich 97 gezahlt habe. Ich glaube, das waren tatsächlich auch schon $1,000. Oder vielleicht waren es 800 oder 900 oder so. Also die Inflation.
Hater würden jetzt sagen, 97, als du gestartet bist, gab es noch die D-Mark.
Gab's auch, war auch so.
Ja.
Aber trotzdem, was der Dollar war Dollar. Daran muss ich ja messen. Und ja. Tatsächlich war es, glaube ich, es ging auf jeden Fall schon Richtung $1,000, meine ich. Helen Wheels, der weiß das. Helen Wheels, der würde jetzt in seine Unterlagen rausgucken und würde genau sehen, was er damals überwiesen hat. Weil das war, du musstest, glaube ich, irgendwie so ein anderes Bezahlsystem auf jeden Fall hatten. Wahrscheinlich hast du einen Check hingeschickt nach Kailua Kona.
Geil.
Aber ich glaube, jetzt so die Inflation auf die 30 Jahre betrachtet oder knapp 30 Jahre betrachtet, die ist, glaube ich, okay, aber halt einfach dieses zum letzten Jahr. Letztes Jahr $1,600, dieses Jahr 1834, das ist schon knackig. Aber was ich eben sagen wollte ist, das ist ja so ein Moment, boah, das ist, da sagst du ja nicht nein, oder? Das ist so ein, wie kann man das vergleichen?
Oh, ich glaube schon, dass es einige gibt, die nein sagen, sonst wird es ja auch keine Nachrücker-Slots geben und sonst was, ne?
Das ist schon echt
ein Batzen Kohle.
Warte, die Nachrücker, das sind ja die, wo du gar nicht erst hingehst. Ich meine jetzt in dem Moment, wo du sagst, ich will mich für Hawaii qualifizieren.
Ach so, ja.
Und dann wird dein Name aufgerufen und dann gehst du nach vorne und dann siehst du, es sind keine $1,600 mehr, sondern es sind $1,800.
Dann sagst du, das
ist mir zu teuer, meine ich.
Nee,
das heißt, die erwischen dich ja in so einem Moment, das ist wie so...
Weil du hast ja dir ein Ziel gesetzt, du hast es erreicht.
Genau.
Und das scheitert dann jetzt an $200. Nee.
Und damit spielen die. Das sind ganz viele. Ich habe eine Situation vor Augen, die darf ich aber nicht sagen, weil ich dann wieder gedisst werde. Nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Sage ich dir mal im Vertrauen, oder? Dann im nächsten Podcast. Irgendwann kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Im schwachen Moment sage ich das. Aber dann
ich wollte gerade sagen, irgendwann rutscht es dir eh raus. Wahrscheinlich noch irgendwann im Verlauf von diesem Chat.
Das kann gut sein. In einer halben Stunde.
Wie ich dich kenne, kommt das gleich.
Ich muss mich so ein bisschen warm reden und dann sage ich das doch. Aber das ist ja auch, muss ich nochmal sagen, mit Ruben zum Beispiel, Zipuntke, wir reden ja auch noch über Thun, weil irgendeiner gesagt hat, Nils, der 10-Points-Hater. Das ist totaler Bullshit. Also Ruben ist ein super, super netter Typ. Jedes Mal, ich habe ihn 2-3 Mal persönlich kennengelernt, unfassbar netter Kerl. Ich finde es halt einfach so schade, dass, was heißt jetzt, er sein Potenzial nicht abruft. Das ist ja auch so ein bisschen so von oben herab und das soll es überhaupt gar nicht sein. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass VO2 Max-Werte keine Rennen gewinnen. Das hat man jetzt auch wieder gesehen. Ich finde es halt einfach, also ich glaube, dass der halt tatsächlich unter seinen Möglichkeiten geblieben ist, jetzt auch schon wieder geblieben ist. Und das ist das, was ich so schade finde. So, das hat er überhaupt, also es ist halt totaler Bullshit zu sagen, der 10-Points-Hater, das ist überhaupt gar nicht so gemein, sondern ich habe halt einfach gedacht, das wird so laufen, wie es gelaufen ist. Und er hat sich ja sogar noch zurückgehalten. Also er hat ja nicht mal mehr Harakiri gemacht, also er hat ja dazugelernt und hat ein smartes Rennen gemacht, unfassbar stark auch wieder geschwommen. Werden wir gleich auch nochmal kurz drauf eingehen, weil ein kleines Fazit müssen wir über Thun noch machen. Auch wenn du mit Fred ja schon den Podcast aufgenommen hast. Super spannend, habe ich gestern gehört. Ich glaube, die ersten 10, 15 Minuten habe ich geschafft. Und da ist mir gleich wieder bewusst geworden, warum ich Fred auch so mag. Er war halt einfach null lamentieren. Und ja auch wirklich, weil das fand ich auch echt cool, dass du es reingebracht hast. Das müssen wir auch nochmal ansprechen, weil ja wahrscheinlich nicht alle den Podcast auch hören. Aber Iron Memes, das war wirklich, musst du nochmal erzählen, was du da gestern zu Fred gesagt hast, weil Fred sie auch geteilt hat. Und das trifft es halt einfach so, weil Fred ist wirklich einfach super gerade raus. Und da ist ja bei Iron Memes dieses eine Bild, wo Fred halt in zwei Situationen abgebildet wird auf dem Podest. Das erste, wo er halt einfach echt so unfassbar grübelnd und niedergeschlagen aussieht, wenn du deine Hawaii-Quali um 81 Sekunden verpasst hast. Und dann das andere Bild, wo er so ein bisschen gezwungen, finde ich, grinst, aber sich dann doch schon freut. Du aber realisierst, dass du bei deiner zweiten Langdistanz auf dem Podium vom Ironman stehst. Also wirklich super, super geil gemacht. Aber Fred, der sagt halt einfach, wie es ist. Und das finde ich wirklich so cool, weil er natürlich ging das um den krassen Platz, zweiten Platz von dem Norweger, von dem Norboy, den ja vorher wirklich, glaube ich, überhaupt keiner auf dem Zettel hatte. Nee. Also ich bin dann erstmal auf Instagram gegangen, weil das ja mittlerweile das bessere Wikipedia, zumindest im Triathlonsport ist. Und hat er schon 2000 Follower. Dann denkst du schon so, alter Schwede, also so richtig große Rennen hat er bisher noch nicht gewonnen. Und dann folgst du dem, dann haben wir ja gleich geschrieben, dann hast du mir gleich geschrieben, alter, hier Hitze und Heat und 35-Stunden-Woche und sowas alles.
Mehrere 35-Stunden-Wochen. Das ist... Und Höhe mit den Norboys in Sierra Nevada. Also, ja.
Und du hast es mir geschrieben, es ist wie es ist. So wie Hell on Wheels sagt, wie Norman sagt, Volumen
mehr
ist alles.
Mehr ist mehr.
Volumen ist mehr. Und mehr Hitze ist noch besser. Finn von Schmeling, Glückwunsch an dieser Stelle an ihn und auch an NG-Training-Coach Rubster Best. Der hat ja das Amateurrennen in Thun gewonnen. Und das habe ich dir dann auch geschrieben. Finn hat auch die vorletzte Woche über 30 Stunden trainiert. Also wirklich bis eine Woche ran. Ruben hat ihm ein bisschen weniger aufgeschrieben. Ich habe schon geschluckt, als ich das gesehen habe und habe gedacht, ob das nicht zu viel ist. Aber Finn arbeitet ja mittlerweile voll und hatte zu dem Zeitpunkt frei und hat dann echt eine 30-Stunden-Woche gemacht. Hat so ein bisschen überzogen, das, was Trainer ja auch nicht so gerne sehen. Und ist, was auch wieder die Norboy-Variante bespricht, ist dann aus der Höhe direkt am Donnerstag rübergefahren von St. Moritz, zack nach Thun. Und hat das Ding gewonnen. Als Amateur. Also
das ist natürlich auch geil, ne? Von St. Moritz nach Thun, die Anreise super kurz, du kommst direkt aus der Höhe, ist natürlich, also das mehr profimäßig kann man es als Amateur nicht timen, würde ich sagen. Das ist schon natürlich nochmal eine 30-Stunden-Woche in der Höhe. Wie lang war er denn in der Höhe? War er 3 Wochen da oder 2?
Ich glaube 2,5 tatsächlich. Also er hat wirklich seinen Urlaub so gelegt. Er hatte schon in Nizza echt eine super Ausgangsposition, ist dann vom Auto abgeräumt worden, auf einer kleinen Abfahrt in Nizza im Rennen. Da war er, glaube ich, schon irgendwie an zweiter oder dritter Stelle im Gesamtfeld und hat dann gesagt, nee, ich mache jetzt Thun, weil er super gerne halt einfach nochmal, ja, jetzt so Rennen machen wollte, die er so ein bisschen auf der Bucketlist hatte. Hat sich aber dann natürlich auch, und da sind wir wieder bei der Faszination Hawaii, er ist ja letztes Jahr Vierter auf Hawaii geworden in der AK 25 bis 29 und dann habe ich schon zu Ruben geschrieben, der Kerl, der wird sich mit Sicherheit anmelden. Top 3 lockt ja doch irgendwie, wenn du dann das erste Mal das Amateurrennen gesamt gewonnen hast. Und er hat sich natürlich auch angemeldet. Also die Faszination Hawaii, die ist einfach da, was wir eingangs schon angesprochen haben. Und nee, ich meine aufgrund des Jobs, dass er tatsächlich nur 2,5 Wochen in der Höhe war.
2,5 Wochen ist ja auch schon besser dann als nur 2
absolut,
irgendwie.
Absolut.
Aber ist natürlich absolut profimäßig, da dann nochmal 2 Wochen oder 2,5 Wochen vorher die wichtigsten Wochen irgendwie nochmal richtig mitzunehmen, durchzuziehen, geil zu trainieren, plus dann auch noch Höhe, wenn man Zeit verträgt und dann direkt runterzukommen, zu racen. Das nenne ich mal, ja, da sieht man mal diese Zeiten, die bei Amateuren zustande kommen, dass da auch Zeiten um die 8 Stunden oder auch unter 8 Stunden mittlerweile sehr oft passieren. Das kommt halt nicht von ungefähr so, ne? Also das ist halt, es gibt halt einfach viele Age-Grouper, die trainieren halt wie Profis. Was natürlich Struktur, sonst was, das machen ganz viele, ne? Also angelehnt irgendwie, die einen guten, geilen Coach haben, geilen Trainingsplan haben, den geil durchziehen können. Und es gibt auch welche, die kommen da auf, dann nicht übers ganze Jahr, aber dann, wenn es zählt, halt auch so in die Stundenbereiche, was halt viele Profis trainieren. Und nicht umsonst kommen dann eben solche Zeiten zustande. Ne? Das ist halt einfach so auf der Langdistanz. Also ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der jetzt da nicht in der Vergangenheit viel trainiert hat, der nur 15 Stunden die Woche trainiert und das irgendwie das Maximum ist, der dann halt da unter 8 Stunden hinballert. Ich glaube, wenn es da wen gibt, dann den würde ich gerne kennenlernen. Das ist halt, ja, es ist halt einfach so. Das ist ein langer Tag. Es sind 8 Stunden Sport und du musst entsprechend Stunden im Training investieren, um da wirklich gut zu sein. Ich meine, das beste Beispiel, was heißt das beste Beispiel, aber ein Beispiel bin jetzt auch wieder ich, da kommt natürlich diese Verletzung noch dazu im letzten Jahr, aber ne, wo man gesagt hat, ich mache jetzt Frankfurt, gehe die Hawaii-Quali an, aber ich mache das alles ein bisschen lockerer als im Project nebenher und komme dann halt auf 12 Stunden Training in der Woche und die reichen dann halt für eine 9:30 und wenn ich halt 20 Stunden mache, die reichen halt für eine 8:46 oder über 20 Stunden waren es ja, sagen wir mal, ich müsste mal den genauen Schnitt für nochmal vom Project gucken, das haben wir, glaube ich, nie ausgewertet, aber wahrscheinlich kommen wir da auch auf dann über das ganze Ding so auf 22, 23 Stunden mit Trainingslagern und sowas im Schnitt.
Nee.
Und nee, meinst du nicht? Nee, soll ich mal, du gleich was erzählst, dann gucke ich nochmal parallel, weil das interessiert mich jetzt doch. Was würdest du schätzen?
Ich würde schätzen, dass du so auf, also wenn wir jetzt 1. Januar oder November.
Nee, wir sind ja angefangen.
Wann haben wir angefangen? November.
1.10.
Dann machen wir 1.10. bis wirklich Race Day Rot.
Ja, also 1.10. sind wir natürlich nicht voll krass gestartet.
Aber es spielt ja mir in die Karten, weil das dann ja...
Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Also 1.10. Bis zum Race Day in Rot. Ich schätze mal, dass du so auf 18,5 Stunden kommst. Das würde mich jetzt extrem wundern, wenn du tatsächlich über 20 Stunden bist. Was ich dann aber sagen wollte, da kann ich dann ganz gut einhaken in der Zeit, in der du guckst, weil du ja noch nachgeschoben hast in der Vergangenheit, weil wer natürlich wirklich Wahnsinnszeiten mit im Verhältnis wenig Training aufs Parkett zimmert, ist Lars Wichert. Das muss man halt schon auch wirklich sagen, auch wenn ich immer ein bisschen glaube, dass die Zeiten, die er dann so postet, er sagt dann immer, er ist viel Krafttraining, aber in den 10 Stunden...
Aber das ist ja das, was ich mache. Selbst wenn er das jetzt macht, der hat eine Vergangenheit als Profi-Ruderer und hat ja ein Leben lang keine Ahnung wie viele Stunden trainiert.
Das ist genau das, was ich sagen wollte. So, aber Lars ist natürlich schon, das muss man schon sagen, also wenn du jetzt einfach nur seine reine Zeit siehst, die er ins Triathlon-Training absolviert und dann siehst du, dass der Typ da auch unter 8 Stunden macht, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Wenn du dann aber halt genau, was du eben gesagt hast, siehst, die Vergangenheit mit einrechnest, dass er halt ein Olympiaruderer ist, was ja schon einfach, weiß ich nicht, wie wenig das schaffen, dass sie zu den Olympischen Spielen kommen, das ist Promille. Und das ist halt einfach ein herausragender Athlet, das ist ein Weltklasse-Sportler, ein Ausnahmetalent, der halt sein Leben lang Sport gemacht hat. Und das musst du halt einfach mit reinzählen. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ansonsten, wenn man sich das aber halt anschaut, gerade jetzt auch den Norboy, den Jungen, ich finde das jetzt ein bisschen... ich muss nochmal in die Ergebnisliste gucken, weil ich finde es immer asozial, wenn man nicht über die Namen spricht.
Aber Markus Bjerkeset.
Markus Bjerkeset, genau. Krass. Also es ist halt echt so ein Typ, der ja da auf dem Rad so ein, also ja nicht nur auf dem Rad, der hat ja ein absolut Weltklasse-Rennen auch gemacht. Also das darf man jetzt ja nicht vergessen. Aber als er halt den Hammer auf dem Rad rausgeholt hat und dann halt einfach mal, ja nicht nur Fred, sondern auch Leo hat stehen lassen und dann ja auch an 10 Points vorbeigefahren ist. Also da hätte ich gerne mal Rubens Gesicht gesehen, wenn dann auf einmal so ein junger Kerl da vorbeischießt, den du wahrscheinlich überhaupt gar nicht auf der Pfanne hattest. Also ich weiß nicht, ob Ruben ihn vorher schon mal kannte, aber absolut faszinierend. Und dann siehst du halt einfach, dass es dieses krass volumenbasierte Training ist, was die Norboys halt machen mit allem drum und dran, mit Hitze und was weiß ich was nicht noch alles. Also das ist schon so tatsächlich im Ausdauersport, und das ist ja auch das, was es letztendlich so fair macht, was du reinsteckst, holst du raus. Es müssen wahnsinnig viele Dinge zusammenkommen. Auch das hat Thun wieder irgendwie gezeigt. Ich meine, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, ob Fred jetzt der klare Favorit ist oder nicht. Und ich habe ja schon auch gesagt, warte mal, Leo, der hat da schon echt mal ein richtig gutes Rennen gemacht. Ich glaube, wenn man... Also das kenne ich von mir auch. Du hast einfach so ein paar Locations. Bei mir war es tatsächlich immer der Bonn-Triathlon, Allgäu-Triathlon. Da weißt du einfach, da habe ich mal ein gutes Rennen gemacht, das wird wieder gut funktionieren. Du fühlst dich irgendwie wohl. Manchmal ist es auch tatsächlich so wird es vielleicht bei Leo auch gewesen sein. Dadurch, dass er Zweiter geworden ist, hast du auch eine andere Aufmerksamkeit. Du wirst vielleicht eingeladen, musst dann kein Geld fürs Hotel bezahlen. Das klingt alles irgendwie so banal, Aber tatsächlich für einen Athlet, wenn du jetzt noch nicht so die große Payroll hast, ist es dann doch auch so, dass du denkst, ach, wie cool, ich werde so ein bisschen hofiert in Anführungsstrichen. Dann ziehen dann so diese Obstkörbe auf dem Bett. Herr Arnold, wir freuen uns, dass wir Sie wieder begrüßen dürfen. Ich weiß nicht, ob es so war. So war es bei mir halt damals beim Bonn-Triathlon. Und schon hast du irgendwie ein bisschen breiteres Kreuz. Und Leo hatte ja wirklich eine sehr fordernde Saison, gerade auch mental gesehen. Viele Rennen gehabt, die halt nicht so gelaufen sind, wie er sich das vorstellte. Wollte eigentlich auch sehr gerne noch den Quali-Haken für Nizza setzen. Und der ist mit Sicherheit eine Woche vorher, war das Selbstbewusstsein nicht so besonders groß. Und dann kommst du aber halt an diese Location, wo du schon mal ein gutes Rennen hattest. Und das wirkt sich aus. Und ich meine, man muss halt echt sagen, alter Schwede, 2:36er Marathon. Und die Strecke ist wirklich nicht einfach. Also das ist schon richtig, richtig stark, was der Kerl da abgerufen hat. Also Riesenkompliment an dieser Stelle nochmal. Auch 7:49, also das ist halt auch ein Brett, das ist, wir haben es gesagt, also auch die Radstrecke ist super anspruchsvoll, also richtig, richtig gut. Aber ja, das ist halt schon auch dann so ein Kopfding, wie das halt ist, ne? Und auch der Norweger jetzt, ich meinte, wie geil ist das, junger Kerl. Ich habe dann auf seinem Instagram-Feed auch gelesen, dass er halt sagt, so dieses Jahr, glaube ich, kommt so das Rennen, wo ich mal zeige, was ich drauf habe. Und ich meine, was gibt's Cooleres, als im August 25 schon für Kona 26 Hammer. Qualifiziert zu sein.
So geil.
Und genauso ja dann auch, wie fies das tatsächlich für Fred ist. Wobei ich halt auch, also wie er es halt auch gesagt hat, es ist nicht einfach, innerhalb von kurzer Zeit zwei Rennen so abzurufen. An dieser Stelle auch nochmal echt ein Riesenkompliment an Finn Große-Frese, weil das halt auch wieder zeigt, was der Kerl da in Kopenhagen gezeigt hat. Mhm. Mit dieser Vielzahl der Rennen. Und Fred hat, finde ich, die Leistung von Roth durchaus nochmal bestätigt, also vielleicht sogar gefühlt ein klein bisschen einen draufgesetzt. Interessanterweise, deswegen bin ich auch sehr gespannt, den Podcast nochmal zu hören, also den will ich mir auf jeden Fall jetzt irgendwann nochmal reinziehen, ist ja das Spannende, dass er im Grunde genommen, wenn man das Rennen betrachtet, zu schlecht Rad gefahren ist. Oder? Ich meine, kannst du da so kurz vielleicht mal spoilern, ob Fred da, das ist ja absurd. Also er hat das.
Er konnte nicht schneller. Also die Jungs sind so stark gefahren. Also das Ding ist, es war diese Szene, kann ich nochmal ganz kurz sagen, wer es noch nicht gehört hat. Für die alle, die es gehört haben, ist dann ein Doppler drin. Aber ist auf jeden Fall, Markus Bjerkeset kam von hinten und dann ist Leo mitgegangen und Fred hat gesagt, da fahre ich auch mit. Und er hat mir dann auch sogar im Vorfeld schon eine Auswertung geschickt. Wo er dann, ach, ich weiß nicht, ich müsste jetzt suchen, warte, wie lang es war, finde ich jetzt ganz schnell, aber auf jeden Fall hat er dann relativ schnell gemerkt, hier fahre ich nicht die ganze Zeit mit, also es war dann einfach mal ein Peak jetzt hier, er hat mir so einen 2-Minuten-Auszug geschickt und der war dann average, ne, nicht normalized power, average 400 Watt.
Oh fuck.
Und das sind ja
da. Das war ja Renndauer 3 oder 4.
Ja, oder? Genau. Oh, okay. Und das sind die dann einfach weitergefahren und hat Fred für sich entschieden, mit der Vorgeschichte mit Roth, mit Allgäu, sonst was und ich will noch laufen, das ist zu schnell für mich, das kann ich nicht. Ich mache hier mein Ding und das hatten sie vorher auch gesagt, dass er sich auf sich konzentriert. Das fährt, was er halt eben kann. Und er war schon, ihm haben halt gefühlt zu Roth so 10 Watt gefehlt, hat er gesagt. Mhm. Also er war da schon auch die ganze Zeit nicht so, dass er gesagt hat, ich habe die geilsten Radbeine und wenn dann halt sowas dazukommt und du guckst dann runter und da steht konstant Average 400 Watt plus, da musst du halt eine Entscheidung treffen. Und ja, da musste er halt dann einfach die fahren lassen, die beiden. Leo ist noch ein Stück länger mitgefahren. Und klar, im Nachgang kann man immer sagen, er hätte halt noch ein bisschen länger mitpressen müssen, dass er an Leo dranbleibt. Dann hätte er vielleicht den Norweger noch bekommen. Aber das sind ja dann immer so ein bisschen diese Gedankenspielchen. Ob du dann auch so gelaufen wärst oder komplett geplatzt wärst, das weißt du halt nie. Und am Ende des Tages musst du dein Rennen machen und das Maximum irgendwie da rausholen. Und ja, ich glaube, das hat Fred gemacht, aus seinen Möglichkeiten an dem Tag alles rausgeholt. Und deswegen ist er da mittlerweile, jetzt war im Podcast schon wieder so, dass er sagte, er ist Podium, Ironman, geil, super schade mit der Quali, aber ja, dann geht's halt nächstes Jahr weiter und ich hole mir die Quali halt nächstes Jahr. Das ist ja nicht so, dass jetzt aber das bei Fred alles von dem Rennen abhing, so, ne? Dass er dann mega enttäuscht wäre jetzt und so. Es wäre halt geil gewesen, sich früh zu qualifizieren. Und er war schon enttäuscht.
Ist ja aber auch das Spannende, sorry, dass ich dazwischen hake mit dem, weil da muss ich echt intervenieren, bei der Aussage, du musst dein Rennen machen, musst du das im Profirennen oder musst du im Profirennen halt auch manchmal mit den anderen mitgehen? Das ist ja immer, weißt du, so dieses, klar, wenn du jetzt dir Patrick anguckst, letztes Jahr Kona, alles richtig gemacht, hat sein Rennen gemacht, hat schon auch natürlich, ich meine, das habe ich ja auch beschrieben, wie er da unmittelbar nach dem Schwimmen Palaniroth, das war jetzt keine Attacke im Sinne von ich fahre da weg, aber da hast du schon gesehen, Alter, der hat heute Großes vor, so, das war schon klar, aber trotzdem hat er ja sein Rennen gemacht, er hat versucht in der großen Gruppe dabei zu bleiben, sich in eine gute Ausgangsposition zu bringen, hat sich nicht nervös machen lassen von den Attacken von Dittler, von Blumi, von Laidlaw, also der ist halt mehr oder weniger bei sich geblieben, vielleicht ging es auch nicht anders, also vielleicht hätte er auch gar nicht mitfahren können, aber da würde ich jetzt sagen, hat sein Rennen gemacht, wohingegen die anderen drei sich den Stempel von den anderen haben aufdrücken lassen. Blumi wollte auf gar keinen Fall Dittler wegfahren lassen. Dittler wollte so schnell wie möglich die Lücke zu Laidlaw schließen und Laidlaw wollte wegfahren oder aber die Prämie von Canyon für den Radrekord holen. Das weiß man alles nicht. Aber jetzt so bei, wie du es halt gesagt hast, ist die Frage, wenn du das Rennen gewinnen willst als Profi, musst du dann vielleicht in der Situation das Risiko eingehen, dass du halt sagst, nee,
Er hat es ja versucht, aber er hat halt gemerkt, ich kann es nicht. An diesem Tag kann ich es nicht mitfahren. So, er ist das Risiko eingegangen, er ist mitgefahren, aber
bis er nicht mehr konnte. Genau. Und das klang jetzt eben so ein bisschen nach der Entscheidung, dass es eine bewusste Entscheidung war. Nee, ich lasse die jetzt fahren. Das klang ja so, als hätte er auch.
Er musste sie fahren lassen.
Er musste sie fahren lassen. Das ist was anderes. Aber es gibt ja diese Situation. Also du als Profi musst du irgendwann diese Situation eingehen, wo du sagst, fahre ich jetzt mit oder fahre ich jetzt nicht mit? Ist es jetzt ein Harakiri-Unternehmen? Ich habe jetzt kurz gestern mir das Video angeschaut von Sam Laidlaw, der dann halt vom Ironman Wales gesagt hat, dass er halt die ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten deutlich über Ironman Watt gefahren ist, um wegzukommen, damit er danach seine Ruhe hat. Und das ist ja eine bewusste Entscheidung. Er wollte eigentlich nur validieren. Das heißt, er hätte ja im Grunde auch sagen können, nein, ich fahre einfach nur mit. Ich will das Ding nur zu Ende machen. Ist nicht sein Naturell, was ja irgendwie auch total cool ist, weil er dann in der Situation, wo er vorne aus dem Wasser mit rauskommt, sagt, nee, ich fahre jetzt hier einfach erstmal 30 Minuten über meinen Ironman-Watt, um wegzukommen. Und das sind ja alles Entscheidungen, die du bewusst treffen kannst. Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das ist ja auch das Geile, das ist ja auch so ein bisschen Schach. Also gehe ich jetzt mit, gehe ich nicht mit, fahre ich weg, fehlen mir nachher die Körner. Und ich meine, das muss man ja auch sagen, Fred ist, finde ich, wirklich sowohl in Rot als tatsächlich jetzt auch in Thun gute Marathons gerannt. Also das war ja auch nicht selbstverständlich, dass er so dieses Richtung 2,40 laufen kann. Ich meine, das hat er jetzt gezeigt. Der nächste Schritt ist es dann wahrscheinlich, das zu fahren, wenn du halt kein gleichmäßiges Radfahren hast, sondern bei einem Radfahren, wo du dann halt teilweise auch öfter mal drüber gehen musst, um halt eben diesen Kontakt zur Spitze zu halten und dann trotzdem noch diesen Marathon rausholen. So, das ist interessanterweise auch das, was jetzt ja das Learning, da hatte ich einen spannenden Podcast gehört vom Trainer, nicht Jens Petersen-Bach, sondern ich weiß gar nicht, wie der andere heißt. Magnus Dittlef hat ja ein Trainerteam, das ist, glaube ich, eher so ein bisschen Betreuer. Aber der hat halt erzählt, dass das Learning bei denen nach Frankfurt auch war, dass das Radniveau halt insgesamt so gestiegen ist, dass Magnus halt nicht mehr ohne Attacke wegfahren kann. Mhm. Bis zum letzten Jahr war es tatsächlich so, wenn er nach vorne gekommen ist, aufgrund seiner Aerodynamik, aufgrund seiner Werte, die er ohnehin schon treten kann, ist er an der Gruppe mehr oder weniger vorbeigefahren und es konnte keiner mitfahren. Jetzt war es tatsächlich in Frankfurt so, dass er mit den gleichen Werten nicht weggekommen ist. Dass er Blumi hinterherfahren konnte, dass auch die anderen hinterherfahren konnten. Das heißt, er muss für sich, Erkenntnis des Teams, okay, wir müssen jetzt unsere Taktik verändern. Auch Magnus muss jetzt imstande sein, halt mal 10, 20 Minuten deutlich über diesen Werten zu fahren, was das Ganze ja verändert. So, und das ist genau das Gleiche,
weil ich da, das passt jetzt dazu, was Strati erzählt hat. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an den Podcast mit Fred und ihm über Challenge Rot, wo er genau das Sam Laidlaw gemacht hat, um wegzufahren, wo er dann ja eben diese 20 Minuten 400 Watt gefahren ist oder Viertelstunde, ich weiß nicht mehr genau, wie lange jetzt der Zeitraum war, aber es war ja auch 400 Watt plus, genau das gleiche, was jetzt Fred hatte, ne, oder erzählt hat mit dem Markus Bierkeset und dann eben Leo Arnold, der mitgefahren ist ein Stück. Scheint das ja so dieser, ich nenne ihn jetzt mal Attackenbereich zu sein im Profisport gerade, wo du dann diese Entscheidung auch erzwingen kannst. Also wo du dann sagst, ne, wenn ich über 400 Watt fahre, da können welche mitfahren. Die Frage ist, fahren sie mit und wie lange? Und wenn du das halt über Zeitraum X kannst, und ja, dann ist halt die Frage, kann ich das wie Sam Laidlaw eben dann sagen, ich fahre jetzt mal meine normale Ironman-Pace. Ist bei ihm, hat er immer, wenn man seine Videos verfolgt, sagt er, die liegt so zwischen 310 und 330 Watt. Wenn er einfach sein Ding durchfahren würde, was so sein Pace-Bereich für die Langdistanz ist. Und wenn er dann hat, aber 20 Minuten 400 Watt fährt, das ist dann halt die Attacke und dann wieder runtersettelt, aber wahrscheinlich dann erstmal wieder 310 oder doch mal vielleicht 300 Watt ein Stück, um sich wieder zu erholen, um dann wieder in seine Bereiche zu kommen. Je nach Strecke auch, ob es hoch oder runter geht. Und das musst du halt dann wegpacken können und verkraften können, ohne dass groß dein Marathon dann davon betroffen ist, dass du halt platzen gehst oder hops gehst. Ne? Klar, das ist anscheinend so, wenn du da eine Vorentscheidung suchst, weil du weißt, du bist vielleicht nicht der stärkste Läufer oder hinten drin in der großen Gruppe ist ein Blumi oder sonst was, der halt einfach dann eine 3,30 potenziell rennen kann und du weißt, ich bin eher bei 3,35, bei 3,38, dann musst du halt wegfahren. Dann ist halt genau das eben anscheinend aktuell das Mittel der Wahl. Ne? Je nachdem, wie groß und schwer du bist, verändern sich die Wattwerte dann. Aber das ist ja so, dieses Sam Laidlow, wahrscheinlich der Bjerke-Set, auch Funk, Strati und so, die bewegen sich ja alle in relativ ähnlichen Gewichtsverhältnissen, auch plus minus 5 Kilo. Da ja, ist dann halt anscheinend das so der Wert gerade aktuell.
Und das ist genau das Spannende, was du gesagt hast, dass es ja nicht nur ist dieses, kann ich mitfahren, sondern kann ich mitfahren und kann danach noch einen schnellen Marathon laufen. Das ist halt das super Faszinierende und was halt auch immer dann ja ganz viel Kopf ist natürlich, kann ich das an dem Tag abrufen, kann ich das an dem Tag nicht abrufen. Ich meine, das ist auch Finn ist in Kopenhagen eine 2,32 gelaufen, Leo jetzt eine 2,36. Also das ist halt einfach, wir nähern uns wirklich diesen 2,30 und ist ja auch tatsächlich ein bisschen das, was wir auch gesagt haben, dass ich glaube, ich habe es gesagt, dass ich glaube, wenn du vorne mit vom Rad steigst in Rot, dass ein 2,38, 2,39er Marathon reicht. Aber wenn du weiter hinten bist, musst du eher dieses Richtung 2,35, 2,32 laufen.
Ja.
Und das ist halt, glaube ich, auch jetzt für Sam Laidlow, das Learning jetzt sowohl von Rot als auch von Wales, dass er ja erstmalig nach extrem starken Radleistungen diesen 2,39er Marathon, also unter 2,40, was ja vorher, vor 3-4 Jahren immer noch so die Schallmauer war, da war eigentlich klar, wenn du unter 2,40 rennst, dann gewinnst du das Ding, so wie Patrick dann irgendwie in Rot dann 2,36, 2,37 gelaufen ist. Mittlerweile sind das die Zeiten der Frauen, wenn du dir Kat und Laura anguckst und die Männer rennen halt 10 Minuten schneller, also das ist halt einfach so. Und die große Kunst ist dann jetzt das viel zitierte Durability-Wort. Wie schaffst du es halt, dass du, also du musst vorne aus dem Wasser rauskommen. Das ist, glaube ich, klar. Das hat man jetzt auch oft gesehen, auch an Athleten wie Magnus Ditlev, wenn er halt nicht aus dem Wasser rauskommt. Ich glaube, in Frankfurt war er nicht ganz vorne mit dabei. Dann musst du halt diese Lücke erstmal zufahren, um in diese Position zu kommen. Wer es geschafft
vorne
hat,
auf die Gruppe, ne? Das ist, wenn einer vorne weg ist, wie jetzt in Thun ja, irgendwie.
Das ist gehupft, ne? Wie das gesprungen. Das bringt nicht wirklich viel. Also das hat man ja interessanterweise auch gesehen. Und das hat ja eigentlich Ruben auch in eine tolle Position gebracht. Also Nick meint jetzt Ruben Zipuntke, der ja tatsächlich in Thun als erster aus dem Wasser rausgekommen ist und ich glaube tatsächlich auch mit 2 Minuten Vorsprung.
Zwei Minuten.
Also auch das zeigt ja wirklich, ich meine, das ist halt krass, der Typ ist kein gelernter Schwimmer, das muss man einfach wirklich sagen, es ist ein gelernter Radsportler, der halt dann irgendwie mit, weiß ich nicht, Anfang, Mitte 20 mit dem Schwimmtraining richtig angefangen hat und jetzt 10 Jahre später, da waren jetzt nicht die absoluten Frontpack-Schwimmer am Start in Thun. Aber ich meine, Fred ist jetzt schon auch einer. Ich meine, der Typ ist Vize-Weltmeister auf der 70-3-Distanz. Das muss man sich einfach auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und hat Top 5 Platzierungen in der T100. Also der kann schwimmen. Und Ruben gibt ihm 2 Minuten im Wasser. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Also der hat halt einfach echt Möglichkeiten. Das schaffen jetzt nicht so viele, sage ich mal. Und das hat ihn natürlich in so eine Situation gebracht, dass er schon vorne war und vielleicht nicht diese Harakiri-Attacken fahren musste, die er in der Vergangenheit mal gefahren ist, wenn man sich an Rot erinnert, oder auch Thun vielleicht beim allerersten Mal. Also du hast schon natürlich dadurch eine bessere Ausgangslage, weil du schon separiert bist. Aber ich hatte jetzt beispielsweise auch Christian Hogenhauke im Kopf, der es ja geschafft hat, vorne jetzt mitzuschwimmen und der dadurch dann halt in eine Position kommt, dass er Frankfurt fast gewonnen hätte, weil er von Anfang an schon dabei war und auch schon vor einem Blumenfeld oder vor einem Magnus Ditlev aus dem Wasser rausgekommen ist. Also du musst vorne aus dem Wasser rauskommen, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Wenn du eine Lücke hast, dann wird es halt einfach extrem schwer und dann musst du halt beim Radfahren imstande sein, ein unrhythmisches Radfahren zu haben, Attacken zu setzen und trotzdem so deine Speicher hinzubekommen, deine Ökonomisierung hinzubekommen, das finde ich zum Beispiel auch total faszinierend, auch wenn das jetzt bei bei Sam Laidlaw. Irgendwie so ein bisschen hast du irgendwie gedacht, sag mal, ist das jetzt hier ein Werbevideo von Favero, weil er da irgendwie seine neuen Pedalen sehr, sehr gepusht hat und ich glaube drei oder viermal genau das gleiche erzählt hat. Das ist aber nur das eine, das andere ist die Message dahinter, dass du halt einfach siehst, wie viel Gedanken machen die sich darüber, ökonomischer zu werden. Also dass du auch, das ist ja auch das Geheimnis vom Torque-Training, dass du halt, wenn du Torque-Training, also hohe Widerstände im Training fährst mit einer niedrigen Trittfrequenz, dass du halt einfach wirklich einen sehr, sehr guten Tritt auch schulst. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was jetzt im Radsport dieses Super Talk, wo haben wir auch schon mal vor Monaten drüber gesprochen, in der Vorbereitung auf die Tour de France, wo sie ja teilweise dann wirklich Antritte fahren mit 20, 30 Umdrehungen über ganz, ganz kurze Zeit mit extrem hohen Widerständen, was natürlich für das Muskelzusammenspiel, also die intra- und intermuskuläre Koordination wahnsinnig gut ist, was aber halt auch den Tritt einfach unheimlich gut schult. Und wenn du halt dieses Gesamtbild Ironman anguckst und dann halt einfach siehst, okay, du musst eine Durchschnittsleistung von 320, 325 Watt fahren, nachdem du vorher schon 3,8 Kilometer hart geschwommen bist. Da ist natürlich wieder die Frage, was ist hart? Wenn du ein sehr guter Schwimmer bist, sparst du auch da schon Körner. Riesenvorteil bei Athleten beispielsweise wie Jonas Schomburg. Und dann musst du halt diese 180 Kilometer mit einer recht hohen Durchschnittsleistung fahren, die halt schon auch im Bereich ist. Ich meine, das ist ja auch ganz interessant, wenn du dir dann anschaust, dass das die Werte sind, die durch die Presse gehen, die ein Tadej Pogacar über 4-5 Stunden fährt im Training. Das ist ja dann so diese Zone 2, Fat Max, was auch immer. Klar, der fährt das mit ein bisschen weniger Kilo als die Jungs. Das sind knapp 10 Kilo Differenz, würde ich jetzt sagen.
Ja, ja, Pan 60 hatte er, glaube ich, oder 62, genau. 63.
Aber das ist halt auch Tadej Pogacar. So, und letztendlich, wenn man dann immer sagt, oh, guck dir den Kerl an, das ist ja unvorstellbar, sind das die Werte, die die Weltklasse-Triathleten im Ironman fahren. Und danach sind die halt noch imstande, einen Marathon zu laufen, die, von denen wir jetzt sprechen, der halt momentan so unter 2,40 sein muss. Wahrscheinlich tendenziell, um Nizza zu gewinnen, eher Richtung 2,35 gehen muss. Die, die das halt nicht schaffen, die müssen dann halt einen Marathon unter 2,30 auspacken, um halt noch diese Lücke zu schließen. So, und das ist halt einfach krass, was das halt einfach für Bereiche sind und dass du dann halt wirklich gucken musst, wie schaffe ich diese Ökonomisierung, dass ich es halt schaffe, diese 180 Kilometer wirklich, also Sam Laidlaw, ob das jetzt Werbung für Favero ist, hin oder her, fokussiert sich halt einfach extrem auf seinen Torque und wie schaffe ich das, dass ich halt diesen Pedalstroke perfektioniere. So, weil anders geht's halt nicht, anders kriegst du es halt nicht hin, dass du diese Attacken fahren kannst, weil es geht nicht nur darum, die Werte zu realisieren, sondern die Werte zu realisieren mit geringem Aufwand. Wir haben irgendwann vor ein paar Wochen geschrieben, ist mir aufgefallen, Daniel Beckegaard, ich glaube auch, Laura hatte sie in der Hand, die Robo-Sticks, ganz uralte Methode, ich glaube, das war wirklich 90er Jahre, Peter Robertson ist in Australien und ich glaube tatsächlich, dass das der Zeitpunkt war, wo Brad Sutton Nationaltrainer der Australier war, Kurzdistanzkader, und der hat, glaube ich, damals diese Sticks eingeführt. Und diese Robo-Sticks sind halt einfach, also wegen Peter Robertson, der hat sie halt bekannt gemacht, deswegen Robo-Sticks, das ist im Grunde nichts anderes als Drumsticks, also Schlagzeug-Sticks, die abgeschnitten sind, die du halt in der Hand hast, um halt einfach eine gute Spannung im Körper zu haben. Das wurde in Australien relativ häufig verwendet im Training, dass du halt einfach bei Läufen diese Sticks in der Hand hast, um halt einfach die Armarbeit zu betonen, um schön Tension im Oberkörper zu haben. Du musst natürlich ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu fest wirst, aber auch das ist letztendlich eine Sache, um halt im Laufen ökonomischer zu werden. So, und das weiß man, dass Philipp Seib auch jeden Stein umdreht. Also, aber es ist einfach spannend für mich, dann so als Trainer zu sehen, ach, guck mal, weil ich auch oftmals das mit Athleten habe, wo irgendwie die Spannung fehlt, wo ich wirklich auch gesagt habe, kneif mal den Daumen ein. Wir haben, glaube ich, auch mal darüber geredet, wenn du halt so nachlässig wurdest und dann halt so ein Preisboxer wurdest, wo ich glaube, da habe ich dir sogar bei dem Lauf, wo ich dich auf dem Rad begleitet habe, habe ich dir, glaube ich, sogar von diesen Robo-Sticks erzählt, dass das für dich auch eine Methodik wäre. Und das sind alles so diese Feinheiten, die dann halt echt, wo du denkst, was sollen diese Robo-Sticks? Aber wenn du halt dieses Gesamtbild betrachtest und halt dahin gehst, dass du halt diese Rennen so absolvierst, wie du sie mittlerweile absolvieren musst, dass du halt safe vorne mit aus dem Wasser rauskommst, beim Radfahren im besten Fall, wenn du jetzt nicht der absolute Topläufer bist, eben diese 400-Watt-Attacken mitfahren musst nach 3-4 Stunden Wettkampfdauer, Durability, wie schaffe ich das dann halt nach langer Zeit, das zu machen? Das ist halt unfassbar faszinierend, also auch aus Trainersicht halt, ne? Das ist, und klar, als Trainer, wenn du dann halt von diesen Sachen einige an deine Amateure weitergibst, du hast es gesagt, so jemand wie Finn, der dann ein Höhentrainingslager macht, wer hat ein Höhentrainingslager gemacht? Ist bei ihm auch ein bisschen Glück, weil er die Möglichkeit hat, da familiär zu wohnen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er da jetzt irgendwie zigtausend in die Hand nimmt oder so. Das würde nicht funktionieren. Aber auch Amateure denken ja mittlerweile auch in Trainingslagerketten. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Aber das ist halt einfach aus Trainersicht unfassbar faszinierend, das halt so zu sehen und zu sehen, wer wie arbeitet, dass Methodiken, die irgendwie vor 30 Jahren schon angesagt waren, wieder aktuell werden oder wieder herausgeholt werden. Und letztendlich, und so sind wir ja darauf gekommen, dieses volumenbasierte Training dann doch zum Erfolg führt. So, die Kunst ist halt einfach, ich meine, das ist auch nichts Neues, die Kunst ist es halt, wie schaffe ich das, dass das Ganze kein Ritt auf der Rasierklinge wird und dass ich das halt regelmäßig abrufe. Das ist, glaube ich, so die ganz große Kunst, dass du halt wie so ein Leo, und das ist, finde ich, halt mental echt richtig, richtig stark. Deswegen hat mich das für ihn auch echt gefreut, auch wenn ich ganz persönlich Fred lieber da vorne gesehen hätte. Aber das ist dann ja so ein Fanboy-Moment. Aber wenn du halt siehst, dass ein Athlet mehr oder weniger das ganze Jahr über nicht die Ergebnisse erzielt, die er erzielen kann und wo er auch weiß, eigentlich, ich kann das. Und das ist ja so das Schöne daran, so diesen Mut zu behalten und immer weiter dran zu glauben. Und dann rufst du halt so ein Ding ab. Und ich meine, was meinst du, wie der am Montagmorgen aufgewacht ist und sich jetzt gar nicht über die Tatsache, klar, er hat das Rennen gewonnen und er hat sich für Hawaii qualifiziert, hat eine Wahnsinnszeit da in den Asphalt gebrettert. Aber eigentlich geht es ja darum, so dieses geil. Ich wusste das eigentlich die ganzen letzten 10 Monate und irgendwas ist immer dazwischen gekommen, Magen-Darm-Effekt und was auch immer. Und jetzt habe ich es aber gezeigt und das ist ja das, um was es geht. Klar ist der Sieg schön und das ist auch Bestandteil im Profisport und sorgt auch dafür, dass wahrscheinlich die Verträge dann irgendwie entsprechend verlängert werden, vielleicht sogar noch höher gehen. Aber letztendlich ist ja das, dass er selber sich bewiesen hat und das Team um ihn herum, das, was du drauf hast, das hast du halt abgerufen. So, und aber was dazugehört mittlerweile, absolut crazy. Das ist wirklich absolut
dabei. Voll, das heißt ja nicht, dass du, wenn du Job vorbereitet bist, auch gewinnst. Ne? Also das ist, gewinnen kann immer nur einer. Und der gewinnt, hat recht. Entscheidend ist auf dem Platz. Jetzt haben wir noch ein paar Phrasen hier reingeschmissen in das Phrasenschwein. Aber das ist, ja, das ist halt Ironman. Haben wir so oft schon drüber gesprochen. Du hast halt wenig Shots, wenn du Langdistanz machst und die müssen halt sitzen. Und wenn das halt, obwohl du gut trainierst und so, manchmal nicht klappt, dann fängt man natürlich auch viel an zu zweifeln. Das Mindgame geht los und der Sport ist halt brutal hart auf allen Ebenen, körperlich, mental, kohletechnisch, wenn du noch nicht ganz an der Spitze angekommen bist und so weiter. Aber um es auch kurz nachzureichen, Nils, wir werden nicht herausfinden, wie viele Stunden ich trainiert habe, weil ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnerst. Das war schon im Dezember im Trainingslager in Playitas. Da hast du mich bloßgestellt und gesagt, ich darf nicht mit Uhr schwimmen. Und dementsprechend habe ich keine Aufzeichnung ab Dezember von Schwimmeinheiten und Krafteinheiten habe ich auch nicht aufgezeichnet. Das heißt, die Wochenstunden wären dann nur Radfahren und Laufen. Deswegen habe ich jetzt aufgegeben, das zu analysieren.
Aber hast du nicht, weil wir ja zu dem Zeitpunkt ja auch über Training Peaks gearbeitet haben, also arbeite ich immer noch, aber da bist du.
Ich habe ja auch drin. Alle Daten bei uns im Pushing Limits Club drin, überall.
Aber ist auch egal. Aber ich glaube also tatsächlich, das ist letztendlich die Erfahrung, dass man in der Regel, wenn der Athlet denkt, er hat so um die 22, 23 Stunden pro Woche trainiert, weil halt eben Taper-Wochen dazukommen, Ruhewochen dazukommen. Ich bin jetzt kein großer Fan, da wahnsinnig zu reduzieren, aber in der Regel wird das dann doch deutlich weniger. Und man ist meistens dann überrascht, um halt irgendwie einen Schnitt von 22, 23 Stunden zu haben über so einen langen Zeitraum von Oktober bis Juli, musst du letztendlich eigentlich jede Trainingswoche 25 bis 30 Stunden trainieren.
Ja, ich glaube,
hast du nicht gemacht. Du hast eher so in den Top-Wochen waren wir dann tatsächlich auch mal, wenn du im Trainingslager warst, irgendwie bei 28 Stunden.
Nee, wir waren noch über 30.
Auch, aber gerade nachher hinten raus, wo du so gemerkt hast, boah, Alter, also Profi-Triathlet, das ist jetzt nicht mein Traum, das ist jetzt nicht mein Traumberuf. Irgendwie geht mir jetzt so langsam so ein bisschen die Luft aus. Und klar, wir mussten ja auch, und da haben wir ja wirklich sehr aufgepasst, auch auf deine ganze Struktur, Bänder, Sehnenapparat beim Laufen, einfach aufgrund deines Größe, Gewichts und auch Ökonomie, bist du da jetzt ja nicht regelmäßig 80 bis 90 Kilometer pro Woche gelaufen.
Nein.
So, und das heißt, da haben wir schon aufgepasst und ich glaube, dass das von daher eher ein bisschen weniger war. Aber ist natürlich einfach, ja, unterm Strich muss man sagen, wenn du es halt hinbekommst, die Volumen entsprechend zu trainieren und da sind halt diese 30 Stunden pro Woche letztendlich, glaube ich, im Schnitt wahrscheinlich das Nonplusultra, was man machen muss, mehr oder weniger regelmäßig, um halt dahin zu kommen, dass du halt diese Rennen in der Regelmäßigkeit vorne gewinnst. Und das ist ja letztendlich auch das, wo sich dann auch der Kreis ein klein bisschen schließt zu dem, was wir die Woche davor, als wir über die grandiose Zeit, den neuen deutschen Rekord von Finn gesprochen haben und seine herausragende Saison mit Siegen in Klagenfurt und Kopenhagen, dass das halt noch nicht bedeutet, dass er halt auch bei Rennen wie Kona aufs Treppchen kommt automatisch. Und um diese Rennen dann halt wirklich ganz oben zu beenden, da muss dann halt einfach, also ich bin der Meinung, dass da dann halt, ich weiß ja auch gar nicht, was er trainiert, also das ist jetzt einfach nur eine Aussage, da muss er irgendwann auch in diese Volumina kommen, dass er halt einfach wahnsinnig viel trainiert. Und da schließt sich dann wieder dieser Kreis auch zu deiner Aussage mit dem Lars Wiechert, der halt einfach wahnsinnig viel gemacht hat. Da guckt man sich irgendwie einen Hayden Wild an, der halt mehr oder weniger unmittelbar nach seinem Sturz und der Schulteroperation schon wieder in der Bewegung war. Und wahrscheinlich auch da, wenn du guckst, kann ich mir gut vorstellen, dass der unmittelbar nach der OP wird er eine Woche nur Reha gemacht haben, um dem System wahrscheinlich auch so ein bisschen Ruhe zu gönnen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der in Woche 2 nach der OP wahrscheinlich schon über 10 Stunden Sport gemacht hat. Was das dann war, ob das Gehen auf dem Laufband ist oder was auch immer, das ist egal. Aber er hat sich 10 Stunden bewegt und das wurde relativ schnell wahrscheinlich wieder Richtung 20 Stunden. Sonst wäre dieses Comeback in London auch gar nicht möglich gewesen. Und das ist halt auch das, was ja dann auch wieder diese Brücke ist zu den kleinen Sachen oder zu uns selber, zu den Hörern und jetzt auch dir. Du hast jetzt deinen zweiten oder dritten oder vierten Lauf absolviert und es geht ja auch, oder? Also gestern hast du 2 Einheiten absolviert.
2 Einheiten. Ich habe 2 Einheiten gemacht, einmal 4 Kilometer laufen morgens mit Jana, ganz easy, 6er Schnitt und dann bin ich nochmal 1,5 Stunden aufs Rad gegangen und das hat gut funktioniert, aber sind dann in Summe trotzdem unter 2 Stunden Training an dem Tag.
Aber wie ist heute? Merkst du deinen Sprunggelenk? Nee, oder gut. Alles? Ja, guck mal.
Alles super, alles gut. Also ich will es aber trotzdem nicht übertreiben. Ich mache dann immer noch genug Pause jetzt zwischen den Läufen und warte auch noch ein bisschen mit der Distanz, bis ich hochgehe. Vielleicht noch 1-2 Wochen, dann so langsam rantasten einfach. Nicht, dass da bei dir was passiert. Es soll ja langfristig gut sein. Also obwohl ich einfach voll Motivation habe und Bock habe, jetzt was zu machen. Guck mal, wir können einmal ganz schnell drüber gehen jetzt, weil wir es gerade immer noch das Thema hatten. Januar 58 Stunden trainiert, Februar 61, März 74, April 61, Mai 53, Juni 47. Also du hast absolut recht. Klar kommt dann noch Schwimmen und Athletik dazu, aber das waren keine 20 Stunden im Monat. Also bin ich auf jeden Fall eher so bei 16 Stunden.
Ja, im Schnitt. Das ist schon
krass.
Das ist
halt 16, 17 Stunden. Was mein Körper konnte, ne? Das war der Limiter, nicht die Zeit. Die hätten wir uns genommen.
Ja, das ist das eigentlich Faszinierende, ganz genau, dass du halt wirklich schon für dich, also du hättest locker von der Zeit her, hättest du locker 3-4 Stunden pro Woche mehr trainieren können, aber es ging Körper oder halt Geist, das ist halt immer so die Frage, aber das zeigt halt einfach auch mal und das finde ich halt auch ganz interessant, weil das ist eine Aussage, die mich halt auch immer echt ein bisschen stört von irgendwelchen Amateurathleten, ja hätte ich die Zeit. Ach, wenn ich die Zeit hätte, auch wenn ich so viel trainieren könnte wie der und das wäre ja alles überhaupt gar kein Problem. Und das ist wirklich immer so, wo ich so denke, boah, Moment mal ganz kurz, also A.
Mach mal, Junge.
Mach mal. B, verkrafte das Ganze auch. Also das ist ja eine ganz, ganz große Kunst, das nicht über 2-3 Wochen zu machen, sondern in der Ironman-Vorbereitung im besten Fall zumindest der Peakplan, also über 12 Stunden oder im besten Fall 12 Wochen oder 36 Wochen. Klar, 36 Wochen, wenn du da halt pro Woche über 20 Stunden trainierst, dann realisierst du ja gerade, in was für Bereichen du bist. Aber das ist
wenn
immer
wenn die
so,
Intensität dazu kommt, ne? Das ist ja dann auch immer das Ding noch.
Das ist klar.
Wenn ich halt jetzt nur bei 60% alles mache, dann kann ich natürlich die Volumina hochpacken, wenn ich die Zeit habe. Und ich kann auch irgendwie 5 Stunden für 100 Kilometer Fahrrad fahren. Dann komme ich natürlich schön auf Stunden, aber klar werde ich damit auch kein Weltmeister.
Nee, ganz genau. Oder kommst nicht an das Maximum, was du, das ist ja letztendlich das Entscheidende, was an dein Leistungsmaximum, darum geht's ja immer, man kann nur auf sich selber gucken. Aber das ist ja wirklich immer so eine Aussage, die man häufig hört und naja, die haben ja die Möglichkeiten. A, auch das ist echt eine Sache, die ich sehr faszinierend finde, ist, dass gerade die Athleten, die im höheren Alter, also ich sag jetzt mal so jenseits der 40, 35, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich von vielen einen auf den Deckel kriege, aber ich kann mich ja dazu zählen, das schaffen, ich sag jetzt mal so ein Trainingsvolumen von 15 bis 20 Stunden mehr oder weniger regelmäßig zu realisieren, sind oftmals welche, die einen Job haben, wo du das nicht denkst. Mhm. Die sind dann in der Regel tatsächlich in einer anderen Position als wir. Ich bin später Papa. Die haben dann meistens schon so, die Kids sind durchs Gröbste durch, sage ich mal. Also die sind dann schon im Teenageralter oder zum Teil tatsächlich schon aus dem Haus und die sind auch in so einer gefestigten Beziehung, wenn sie nicht in einer Midlife-Crisis sind. Das ist das Gefährliche. Aber die ich vor Augen habe, die sind in einer Beziehung, wo sie genau wissen, sie kommunizieren das entsprechend mit ihrer Partnerin, die sagt, ey komm, mach das und ich habe auch Bock auf Kona und zieh das mal durch. Aber die haben einen Job, wo du eigentlich denkst, puh, das hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das schaffen, neben dem Druck, den sie joblich auf dem Kessel haben, auch noch so viel zu trainieren. Die brauchen das dann auch vom Ausgleich her. Also das sind dann halt auch meistens sehr, sehr klare Charaktere. Aber das ist nicht so, dass die dann irgendwie einen Job haben, den sie auf der linken Arschbacke absitzen und den Rest können sie dann super im Training absolvieren. Ganz im Gegenteil. Also das ist eine Aussage, wo man wirklich aufpassen muss. Man muss das erstmal machen. Genau wie du gesagt hast, mach erstmal, egal welche Zeit du hast. Und das haben wir auch oft genug gemerkt. Bei dem Job, den wir haben, bei der zeitlichen Flexibilität, das klingt auch immer alles super leicht, aber auch das ist nicht ganz so einfach, sich dann abends irgendwie zur Podcastaufnahme zu motivieren und dann was Sinnvolles zu sagen oder auch abends noch durch die Pläne zu gehen oder morgens früh durch die Pläne zu gehen. Also klingt auch immer alles schön, ist ganz so einfach auch nicht. Gerade auch so diese Verpflichtung, dass du eigentlich nie frei hast.
Und in der zweiten Werbung, Whoop, unser Presenter. Und jetzt kann ich endlich die Story erzählen, die ich dir im Podcast erzählen wollte. Also es klärt sich ja noch aus, beziehungsweise die Werbung läuft wahrscheinlich vorher. Und zwar, ich bin leer gelaufen diese Woche. Um genau zu gehen, am Dienstag habe ich so eine schöne, die Stradis TT-Runde bin ich gefahren. Und ich hatte einen klassischen Thomas Hellriegel No Chain Day. Das hat sich echt endlich nach der OP das erste Mal wieder so geil angefühlt. Und ich bin die ganze Zeit so gefühlt 220, 230, 240 Watt gefahren. Und das war so gut. Das hat so Bock gemacht. Ich bin richtig schnell gewesen. Auf dem Tacho stand ein 32er Schnitt. Den wollte ich dann natürlich halten. Problem war nur, ich hatte für einen 32er Schnitt nicht die Verpflegung an Bord, sondern eher so für einen 28er Schnitt. Und bin dann so die letzte halbe Stunde, dachte ich, oh, ich komme schon eh nach Hause und bin so richtig schön leer gelaufen, dass ich nach Hause gekommen bin, mich erstmal so auf den Boden setzen musste, so, das war anstrengend. Und mir erstmal alles an Zucker, was ich gefunden habe, an wirklich kurzen Zuckern reingehauen habe, was ich finden konnte. Also dieses typische, was du aus deiner Zeit wahrscheinlich noch von früher kennst, so ja, normale Radausfahrt, was man heute, wenn man sich gut verpflegt, aber kaum noch hat. Und dann das wirklich Spannende und wo jetzt unser Presenter heute, Whoop, mit ins Spiel kommt. Einen Tag später wache ich auf, fühle mich ganz normal, gehe morgens laufen, gehe dann aufs Rad und ich hatte auf dem Rad echt so okay Beine, aber eigentlich auch nicht so richtig gute Beine. Und dann dachte ich so, fährst mal los. Und ne? Und wenn heute nämlich Intervalle drauf gestanden hätte, hätte ich mal lieber in meinem Whoop geguckt. Mein Recovery Score war nämlich einfach 33%, schön im roten Bereich. Und das hatte ich seit keine Ahnung wie viele Wochen nicht mehr. Also ich war jetzt wirklich 80% im Grün, ein paar Mal gelb dabei gewesen, aber rot ewig nicht mehr. Und nicht von irgendwie, ich habe Alkohol getrunken oder gar nicht gepennt oder sonst was, sondern das war jetzt auch keine Belastung, wo ich all out gegangen bin, sondern einfach der Grund, ich bin leer gefahren. Und da hat mir jetzt nochmal wieder krass gezeigt, wie geil auch Whoop ist, dass es das zeigen kann, wie wichtig es ist, einfach sich gut zu verpflegen im Training, wenn man am nächsten Tag wieder performen will und wieder ordentlich trainieren will. Weil 33% Recovery Score wegen einmal leer gelaufen ist schon, das ist schon hart.
Und das ist ja auch das Faszinierende, dass sich, wenn man das im Trainingslager macht oder in Phasen, wo man halt viel trainieren wird, durchzieht. Also ich weiß nicht, spannender wäre eigentlich, wie war der Tag danach? Da wirst du mit Sicherheit auch noch im gelben Bereich gewesen sein.
Ja,
also
das war heute auf gelb. 53,
im Grün,
obwohl
genau.
Ich irgendwie 89% Schlafscore, also viel geschlafen, aber trotzdem auch noch schlechter Recovery-Score, ja.
Genau, also man lernt daraus, entweder die Hellriegsche Doppelstrategie, auf gar keinen Fall die Stackenborgsche Nullstoppstrategie, die ist nichts wert. Im besten Fall guckt ihr vorher auf Whoop. Was ihr nicht machen solltet, macht es nicht vorm Race Day, denn manchmal ist es auch so, aus welchen Gründen auch immer, das kann man einfach nicht erklären, dass dann auch am Race Day womöglich ein schlechter Recovery Score ist, das ist dann natürlich in eurem Kopf drin. An Nickys Stelle wäre es schlau gewesen, er hätte raufgeguckt.
Ja.
Denn Rot, das ist ganz interessant, weil du das jetzt gesagt hast. Und natürlich habe ich auch schon rote Tage gehabt, aber die habe ich seit Wochen und Monaten gar nicht mehr.
Das ist wirklich krass.
Also
ich auch nicht.
Unglaublich. Und ich habe nur jetzt in den letzten Wochen ganz klar gemerkt, obwohl ich das eigentlich lieber mag, für mich ist es nichts, wenn ich spät trainiere. Ist eigentlich auch logisch, aber ich sehe das halt im Whoop ganz extrem. Wenn ich morgens trainiere, kann das ein richtig hartes, wir haben im Podcast drüber gesprochen, der lange Lauf mit Basti. Wir sind um 8:30 losgelaufen. Trotzdem hatte ich am nächsten Morgen super Erholungswert. Wenn ich aber abends laufe, wie gestern Abend, und erst um 8:45 fertig bin, bin ich im gelben Recovery Score, obwohl der Lauf gestern gar nicht hart war.
Also, ja, das ist halt geil, das in dem Whoop zu sehen, weil du einfach siehst, das beschäftigt natürlich deinen Körper noch länger und du kommst nicht so schnell in den Tiefschlaf,
total,
in den erholsamen Schlaf, der auch für die Recovery wichtig ist, dass du am nächsten Tag wieder performen kannst. Und entsprechend schlägt sich das in den Werten wieder. Wer das auch mal auschecken will, wie es bei einem persönlich aussieht und nicht nur Körpergefühl mit wirklichen Daten abgleichen, sondern auch eben sehen, wie wirkt sich spätes Training sonst auf meinen Körper auf. Bei mir gab es noch eine neue Erkenntnis, die haue ich jetzt auch noch schnell rein. Und zwar bin ich angefangen, Kreatin zu nehmen. Und das hat mir plus 8 Prozentpunkte in der Recovery gebracht. Also richtig, richtig krass positiv bei mir. Können wir vielleicht nochmal in der nächsten Folge drauf eingehen. Auch nochmal deine Sicht interessiert mich da als Coach. Aber ja, join.whoop.com/pushinglimits. Da könnt ihr einfach mal einen Monat Whoop kostenlos testen und einfach eure Werte und eure Verhaltensweisen mal tracken und sehen, was die mit eurem Recovery- und Erholungsscore machen. Und jetzt hier lang genug die Werbung, wieder rein in den Podcast. Ja, das ist halt dieses Ding, was du gerade ansprichst, wo ich auch ganz viel drüber nachgedacht habe, sogar in letzter Zeit, lustigerweise. Man hat ja eigentlich die Flexibilität, den Freiraum. Ich kann tun und lassen am Tag, was ich will und wann ich was will. Und ich habe auch mal Wochen, wo ich vielleicht nur 20 Stunden arbeite oder sowas. Aber dadurch, dass du auch jeden Sonntag E-Mails beantwortest oder PNs auf sonst was oder nochmal hier einen Gedanken und da nochmal was planst und was aufschreibst und am Samstag nochmal, du kommst halt trotzdem immer auf deine x Stunden Arbeitszeit, die, glaube ich, bei dir und bei mir seltenst unter 40 sind, eher mehr. Und dadurch hast du natürlich auch einen riesen Zeitbatzen, der weg ist, wie bei jedem auch. Das ist halt, wir sind halt flexibler und nicht, wir können auch mal mittags Radfahren gehen oder nachmittags oder wann wir eben wollen. Aber du kommst dann trotzdem auf dieses Zeitbudget, wie bei vielen anderen auch, hast aber noch so ein bisschen das Problem, dass wenn du so flexibel bist, man sich manchmal wirklich am Riemen reißen muss, dass man nicht irgendwo zu viel Zeit vertändelt, wenn du irgendwo triffst dich mit irgendwem zum Mittagessen, zum Lunch und zack ist 1,5 Stunden weg. So, wenn ich jetzt aber einfach nur sage, ich habe eine halbe Stunde Mittagspause, esse schnell was, dann habe ich eine Stunde mehr am Tag. Ne? Also verdaddelst auch viel schneller nochmal ein bisschen Zeit. Und manchmal habe ich schon gedacht, wäre es für mich fast einfacher, genau zu wissen, wann sind meine Kernarbeitszeiten und dann alles andere drumherum zu planen. Aber ja, ich will halt auch nicht um 6 morgens trainieren, so, da habe ich dann auch wieder keine Lust zu. Ich warte dann gern mit dem Radfahren, bis es mittags dann wieder 20 Grad hat, statt morgens 10 Grad, und das ist natürlich auch super, super geil, aber das ist halt wie mit allen Sachen, du hast für und wieder, und egal wie strukturiert oder nicht, also egal wie strukturiert dein Job ist oder nicht, am Ende, wenn du es willst, brauchst immer ein Commitment und eine Planung, dass du halt wirklich in diese hohen Stundenbereiche kommen musst. Und egal, ob du eigentlich nichts zu tun hast am Tag, ja, dann lebst du so rein und auf einmal ist schon 14 Uhr und du hast auch noch nichts trainiert. So, da kann man bestimmt sich auch nochmal mit Fred oder so zum Beispiel drüber unterhalten, dass mit denen Sicherheit den Jungs auch schon öfter passiert. Ja, heute habe ich ja nicht so viel Training. Das sind wahrscheinlich bei denen die schlimmsten Tage, weil die dann einfach so ein bisschen erstmal in den Tag hereinleben und dann am Ende wird es doch noch eng, weil der Tag eng wird und dann kommen doch nochmal 2 Sponsorenanfragen und irgendwie 5 E-Mails, die beantwortet werden müssen. Und auf einmal wird's knapp. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, was ich so faszinierend finde, dass dann diese Leute, von denen man es eigentlich nicht erwartet, aber dann ja vielleicht doch wieder erwartet, weil die so erfolgreich und strukturiert in einem Job sind, dass sie ja diese Systeme, die sie dort haben, auch gut auf den Sport übertragen können und eben auch auf die Planung mit Familie, wann ist die Zeit dann, und das auch super gut einhalten können. Wobei andere, die halt da mehr Flexibilität haben, vielleicht auch mit dieser Zeit anders umgehen und auch mal die eine oder andere halbe Stunde mehr vertändeln und dann wird es halt auch wieder eng hinten raus.
Absolut. Und das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte, dass du halt, egal in welcher Situation du bist, brauchst du halt 100%iges Commitment.
Ja.
Und wenn du halt diese Tage hast, du hast es gerade angesprochen, das ist letztendlich ja auch nur eine Strukturgeschichte, also auch jemand wie du oder auch wie ich, man muss sich dann halt einfach eine Struktur schaffen, man muss dann halt einfach sagen, okay, das ist das erste Zeitfenster, in dem ich E-Mails beantworte und das ist das zweite Zeitfenster, in dem ich E-Mails beantworte und das mache ich dann aber nicht in der Zeit, in der ich irgendwie Trainingspläne schreibe oder in der.
Wie oft hast du das schon versucht?
Voll, absolut. Nee, also montags zum Beispiel mache ich das wirklich so. Das ist ja auch das, was dir auffällt, dass ich halt einfach montags, wenn ich die Pläne schreibe, ich gucke dann auch nicht aufs Telefon.
Ja.
Also das ist auch wirklich so, dass ich auch meinen Athleten sage: Pass auf, Leute, schreibt mir bitte alles bei Training Peaks rein, weil ich möchte nicht. Also wenn du, der eine mailt dir das, der andere schickt dir das per WhatsApp, der andere schreibt dir einen Brief, das funktioniert halt nicht. Weil dann bist du permanent, dann gehst du ans Telefon, dann siehst du, dass mittlerweile irgendwie 10 WhatsApp-Nachrichten reingekommen ist und der Anruf und dann funktioniert das Ganze halt nicht. Also wirklich, wenn ich Pläne schreibe, lege ich mein Telefon weg und dann schreibe ich Pläne. So, und ich merke das auch, also auch an Tagen, wo ich halt volle Programme habe, versuche ich mir auch ein Zeitfenster einzurichten, an denen ich das mache. Das gelingt mir mal gut, mal schlecht. Ich habe jetzt in der Marathonvorbereitung viel drüber nachgedacht, weil so die Maschine springt an, hat am Wochenende einen richtig guten Longrun, also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Wir haben ja aufgenommen, da hatte ich ja gerade die Track-Session mit Basti und Kai am Donnerstagabend und weil es für Basti nicht anders ging, haben wir gesagt, dass wir am Samstag dann schon den Longrun machen. Und dann hatte ich so die Wahl, okay, machst du doch lieber so, wie du es eigentlich machst, 72 Stunden Pause dazwischen? Nee, ich bin halt einfach so ein Gesellschaftssportler. Nee, mach das mal mit Basti zusammen. Er hat mich dann morgens abgeholt. Wir haben gesagt, wir laufen früh durch einen Stadtpark, weil wir Runden laufen wollten. Wir haben den 4-1er-Lauf gemacht, also 4 Kilometer Marathon-Zielgeschwindigkeit plus 1 Kilometer locker, das Ganze 5-mal, dass wir am Ende 20 Kilometer hatten mit Ein- und Auslaufen, insgesamt 25, aber 20 in der Zielgeschwindigkeit, wollten auch erstmal ruhig reinkommen. Und ich hatte überhaupt keinen Bock, gar nicht. Und dann hat er mir schon geschrieben, so, oh, ich habe richtig gute Beine. Ich habe eigentlich gedacht, das war ironisch gemeint. Aber er hat sich richtig gut gefühlt. Und ich dachte so, alter Schwede. Und da sind wir losgefahren. Ich so, fahr hier mal links, weißt du, um noch so 2 Minuten länger Pause rauszuholen. Und oh, ich hatte wirklich die Motivation, die war nicht im Keller, die war im Luftschutzbunker unter dem Keller. Also ich hatte überhaupt keinen Bock.
Großartig.
Und dann losgerannt, dann noch Teammen getroffen, gequatscht und ich glaube, die Warm-up-Kilometer waren irgendwie so im Bereich 5:30 und dann kam von Basti aber so, oh, so richtig gute Beine habe ich doch nicht und dann dachte ich nur, oh Gott sei Dank. Und wie es dann so ist, losgerannt, ersten 4 Kilometer halt irgendwie so zum Reinkommen, 4:10er-Pace, 4:15er-Pace und auf einmal habe ich gemerkt, alter Schwede, Gürke.
Ich habe die guten Beine.
Das löppt ja. Und die Woche davor beim Longrun war das so, dass ich war die Lokomotive, habe gedampft und Basti hat mit Finger in der Nase geatmet, also Nasenatmung. Und auf einmal dachte ich, oh, der pustet schon ganz schön. Also dafür, dass er letzte Woche so entspannt gelaufen ist. Und dann meinte er, heute wird richtig hart. Und ich sage, warte erstmal ab. Manchmal beim zweiten legt es ja dann den Hebel um. Da hat er dann aber noch lauter gepustet und der Hebel, der wurde bei ihm echt.
Was hat er gelaufen? 4:0?
Nee, der zweite war dann immer noch so 4:10, vielleicht mal 4:05. Die Runde ist auch tatsächlich, man lacht jetzt, wenn man sagt kopiert, aber die ist nicht einfach. Also da zieht sich's wirklich auf der einen Seite ziemlich hoch. Und dann ab dem zweiten Durchgang bin ich auch alleine gelaufen, weil dann war es wirklich Basti halt bei seinen Pulsbereichen geblieben und ich bin halt immer mehr ins Rollen gekommen und bin dann halt wirklich die letzte unter 4 gelaufen sogar. Und dachte wirklich, wie geil. Also das war halt einfach, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich habe dann so gedacht, ey krass, also vielleicht wird das ja doch was in Berlin mit der 4er-Pace. Also da war so, der Hebel wurde umgelegt. Das war so ein bisschen, das war schon richtig, richtig cool. Und trotzdem habe ich dann aber natürlich darüber nachgedacht, so Ironman-Vorbereitung, habe an dich gedacht und dann doch vielleicht nochmal die Hawaii-Quali holen und sowas alles. Und da musst du halt einfach 2 Einheiten am Tag trainieren. Das ist jetzt ja halt einfach Fakt. Also auch ein Nick Stackenburg wird mit einer Einheit am Tag
nicht unter
9 Stunden machen. Das geht halt einfach nicht. Also sprich, der muss 2 Einheiten am Tag machen. Ja. Das heißt, diese 2 Stunden, auch wenn du die Möglichkeiten hast, die wir die Möglichkeiten haben, das hast du eben angesprochen, zeitlich gesehen, du musst genau die gleiche Dedication haben, die High-Performer im Job haben. Also also sind wir High Performer, sind wir Low Performer? Ich finde eh dieses Wort Low Performer, High Performer ein bisschen
blöd.
Es geht ja immer um das Persönliche. Aber du musst ganz genau so diese Struktur haben. Du musst genauso, du bist auch jemand, der versucht, Jana zu entlasten, der für die Family da sein will, wo du auch Bock drauf hast. Also es ist ja gar kein Muss, sondern wirklich auch will. Das heißt, du musst einfach gucken, okay, wie schaffe ich das, dass ich meine 2 Stunden am Wochenende dann vielleicht 4 Stunden trainiere, 5 Stunden vielleicht in den letzten 6 Wochen. Das bedeutet, du musst dir einen Plan machen, du musst früh aufstehen, du musst den und das ist halt letztendlich genau das Gleiche. Also das und da ist es wirklich.
Das war mein größter Struggle. Das war auch dann nach einem Project und überall dieses Zeitmanagement und das dann entsprechend durchzuziehen. Plus dann noch, das ist dann auch so das Mental Load-Thema, die Sachen, die du nebenher hast. Das war auch im Project so klar, haben wir im Project gesagt, wir machen alles wie ein Profi. Wir haben aber trotzdem dann noch ein Unternehmen mit Pushing Limits gehabt, wo am Ende mehr Geld reinkommen muss, als rausgeht, weil sonst die Firma halt nicht mehr funktioniert. Und das hast du ja auch immer noch, was mitschwingt und so, ne? Das ist halt noch was anderes einfach. Und das beschäftigt dich ja im Alltag dann trotzdem einfach noch. Jetzt kommt noch Family dazu. Das sind halt keine Themen, die einfach so, wo du sagst, ja, ich. Also das ist auch dieser große Fehler in 24. So, wo ich jetzt sage, ich mache die Hawaii-Quali, so ja, ich mache jetzt hier irgendeinen Plan, trainiere da ein bisschen vor mich hin und dann passt das schon. So, man muss halt wirklich, das Ziel muss, wenn du so ein Ding machen willst, muss das Ziel glasklar sein und da muss das Commitment da sein, da muss ein Plan da sein. Nicht nur irgendwie ein Trainingsplan, sondern auch, wann passt das Training und wann passen 2 Einheiten am Tag in den Alltag. So, und wie kriegst du es hin? Und wenn du sagst, vielleicht, ich kann unter der Woche mit dem Job flexibler sein, dafür ist am Wochenende mehr Family-Zeit. Ja, dann musst du halt umstellen. Dann kannst du nicht wie sonst Weekend-Warrior sein. Dann musst du halt unter der Woche frühst eine Einheit machen und dann in der Mittagspause oder abends die 2. Session. Und dann ist am Wochenende halt, musst du gucken, okay, da Long Run, das kriegt man immer ganz gut hin, irgendwie sonntags morgens und machst dann halt vielleicht ganz spät abends nochmal irgendwie 1,5 Stunden aufs Rad oder 2 Stunden auf die Rolle. Und dann muss man gucken, wie kriegt man den Samstag strukturiert. Und das muss, glaube ich, erst klar sein, bevor alles andere überhaupt funktioniert, beziehungsweise muss es dann relativ schnell klar werden, dass du diese wirkliche Struktur hast, wann du was machst.
Absolut. Und das ist auch tatsächlich, was du sagst. Also das, du musst diese Struktur, die braucht jeder. Und da ist es völlig egal, wie getaktet dein Tag ist, ob du das dann morgens früh machst oder ob du es danach machst. Klar, wenn du mit 10 bist, dann ist es eine ganz andere Geschichte.
Aber auch dann brauchst du diese Struktur, dass du einplanst, wann du es machst, weil das ist dann nachher dieser große Unterschied, was ich ja auch einfach gemerkt habe und was ja auch so ein Ding ist, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass dann Leute sagen, sie im Pushing Limits Club bei uns, die legen sich jetzt schon die 36-Wochen-Pläne in den Plan, wo ich mir mal denke, so, oh, Leute, ich hätte gern ein bisschen mehr von euch. So, das ist, mein Naturell ist halt dieses Spontane und ich bin das halt überhaupt nicht, dieses Planerische, aber das ist auch die größte Schwäche, wenn es um ein Ziel im Sport hingeht bei mir. Ja, also das hat früher funktioniert als Schwimmer, da hatte ich nämlich fixe Wasserzeiten, da war mir auch egal, was ich trainiere, ich wusste auch nicht, ich bin hingegangen, ob ich jetzt hart trainiere heute oder locker, das hat der Trainer entschieden, aber ich wusste, ich bin dann bis dann im Training und das hat funktioniert.
Ja, aber das bist du ja eh. Und das ist ja auch ja. Was bei mir genau das Gleiche in Grün ist. Das habe ich schon früher zur Profizeit, habe ich lieber Abstriche in der Qualität gemacht, wenn ich irgendwie Intervalle fahren wollte. Und dann hat mir aber ein Buddy geschrieben, oh, ich wollte 3 Stunden locker fahren. Ich habe das schon kombiniert, aber ich bin dann, habe gesagt, pass auf, du fährst ein bisschen härter mit und ich fahre die Intervalle nur mit 90%, was natürlich im Nachgang, denke ich echt so, alter Görke, bist du nicht mehr ganz dicht, aber im Zweifel habe ich lieber in Gesellschaft trainiert, bevor ich alleine trainiert habe und das ist immer noch so und das ist halt einfach diese Struktur, da haben wir auch schon 100-mal drüber gesprochen, die man sich schaffen muss. Wenn ich am Samstag früh nicht mit Basti verabredet gewesen wäre, hätte ich den Lauf um die Zeit nicht gemacht und dann hätte ich das die ganze Zeit geschoben. Die Qualität, glaube ich, tatsächlich wäre vermutlich die gleiche gewesen, weil ich halt an dem Tag einfach gute Beine hatte. Viel, viel spannender und das war wirklich für mich auch viel beeindruckender zu sehen, war, wie Basti die Einheit durchgezogen hat, weil der wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte. Also ich meine, wir sind halt einfach immer nach 5 Kilometer am Auto vorbeigekommen, haben uns kurz verpflegt, haben was getrunken, weil es halt auch wirklich warm war, haben Gels genommen. Und der war wirklich mit jeder Runde war halt einfach die Verlockung für ihn natürlich größer, ins Auto einzusteigen. Er hat gesagt, er hätte es alleine nicht gemacht, so wie ich ihn einschätze, glaube ich, hätte er das trotzdem durchgezogen, weil das einfach nachher auch den Unterschied macht und da ist er halt einfach wirklich unfassbar konsequent. Das war für ihn der schlechteste Lauf im Training in den letzten 3 Jahren und das ist natürlich hart und wenn du dann auch noch merkst, dass es für den anderen läuft, Aber das dann halt durchzuziehen.
Und vorher angekündigt zu haben, dass ich gute, Beine habe.
Genau. So, aber das ist halt echt auch dieses, was man halt immer sagen muss. Sucht euch Trainingsbuddies und das ist, in diesen Situationen ist es halt einfach Gold wert. Also, oder auch tretet in einen Schwimmverein ein. Auch wenn ihr keinen Bock habt und wenn ihr denkt, ich bin da der Letzte, der hinterher schwimmt auf der Oma-Erna-Bahn. Meldet euch an, ihr geht halt einfach regelmäßiger ins Wasser, ihr geht auch dann ins Wasser, wenn ihr keinen Bock habt, gerade die eklige Jahreszeit, die jetzt ja doch leider schon wieder vor der Tür steht, ich meine ein, zwei Monate haben wir hoffentlich noch, die gut sind, aber man merkt es abends ganz extrem, also das hilft einfach so sehr, diese Gruppe, das kann man nicht oft genug betonen und das ist halt einfach der Punkt, wenn du halt diese Schwächen, vermeintlichen Schwächen hast, dass du halt das so schwer strukturiert bekommst und ich habe halt tatsächlich auch für mich gemerkt, weil ich eben jetzt über den Marathonprozess und das ist ja das, was Bock macht. So dieses Anspringen und auf einmal merkst du wieder so den Ansatz von der Leichtigkeit beim Laufen.
Ja.
Merkst irgendwie so, ey geil, ich bin jetzt ein 30er gerannt und das war überhaupt, die Distanz war gar kein Problem. Also das war für mich zum Beispiel total faszinierend zu sehen, dass ich am Ende dann die 4K gepusht habe und gedacht habe, ah komm, den Kilometer versuchst du nochmal unter 4 zu laufen und dann irgendwann gedacht habe, so ey, warte mal ganz kurz, du hast ja schon 27 Kilometer. Also und ich habe jetzt wirklich, also das war jetzt wirklich der längste Lauf seit 2011, aber die Distanz war überhaupt gar kein Problem. Ich hätte auch noch völlig problemlos noch eine
Runde. Ja, aber weil du gut
können.
Vorbereitet warst.
Genau,
ne?
Genau.
Du bist halt langsam rein und vor allem das lief ja auch nicht geil. Das ist
ja
das Krasse.
Exakt. So und dieser Prozess, das ist ja das, was es ausmacht. Das ist das, weswegen wir das machen und du brauchst halt, um den Prozess anzugehen, um die Reise anzugehen, brauchst du halt ein Ziel, sonst gehst du diese Reise nicht an. Und dieses Why, warum mache ich die Reise, das muss halt groß sein. Und dann habe ich halt gedacht, so okay, oder groß genug sein. Und dann habe ich halt gedacht, aha, Ironman, so im Hinterkopf, du dann auch so, ah, Quali ist gerade relativ einfach. Aber ich merke halt so für mich, dass das Why ist für mich halt noch nicht groß genug, weil ich auch, und das ist auch ein ganz spannendes Thema, gemerkt habe, ich habe einen super spannenden Podcast mal wieder von Dan Lorang gehört, bin ich ja eh großer Fan, aber da ging es gar nicht so jetzt um Trainingsinhalte, sondern da ging es mehr um ihn, wie er das schafft, so seine verschiedenen Jobs auch zu jonglieren, wie er da hingekommen ist. Und dann ging es natürlich auch um das Thema Trainergesundheit, was in den letzten Jahren so ein bisschen aufgekommen ist, weil du natürlich als Trainer nie frei hast. Das ist ja das ein bisschen, was du angesprochen hast, so auch am Sonntag scrollt man irgendwie die Ergebnisliste durch und wenn du den Job gerne machst, dann bist du ja auch mit Leidenschaft dabei. Also dann fährst du den Tracker hoch und hast Angst vor dem nächsten Tracker oder motivierst mit dem nächsten Tracker und dann weißt du auch genau, was bei den Athleten dranhängt. Da musst du erstmal ein Umfeld haben, was das toleriert. Also das habe ich auch schon mal erzählt, was auch ein Learning ist, dass halt die Family dann nicht sagt, oh Papi ist wieder am Handy, wenn du im Strandkorb sitzt, sondern die wissen halt einfach, okay, du guckst jetzt gerade, wie es bei dem Rennen XY läuft und bei Athleten XY. Aber das ist dann ja nicht so, dass du dann am nächsten Tag irgendwie entspannt bist, weil du hast ja auch Emotionen reingesetzt und hast ja auch, also das ist schon auch dieses Thema Coach Gesundheit, du hast auch keine Offseason mehr, da haben wir auch oft drüber geredet, früher war es so, dass eigentlich nach Oktober, nach Hawaii hattest du mal so 6 Wochen, wo du dann vielleicht auch nur wenig in die Pläne reingeguckt hast oder weil alle in der Offseason waren, das hast du jetzt auch nicht mehr, die einen fangen schon wieder im Oktober an, die anderen laufen einen Marathon, die anderen Profiathleten machen vielleicht im Dezember noch ein Rennen, dieses Jahr Marbella, also alle Athleten, die in Marbella starten, für die ist nicht Oktober Offseason, das heißt auch für dich ist keine Offseason, das heißt du machst den Pläne bis November und dann steckt 80% der Trainingsgruppe schon wieder in der Vorbereitung auf 26 und das ist so ein Load, den du halt handeln musst, so, dass du halt einfach nie frei hast und dass du immer dieses auch, du musst ja auch immer bestärkend für die Athleten wirken und auch in Situationen, wo du müde bist, musst du trotzdem Positivität ausstrahlen, wenn du halt dann am Samstag oder am Freitag mit dem Athleten den Call machst. Wenn man das nicht so wie ich verdaselt, dass das der Norseman am Samstag ist, wie es bei Thor so der Fall ist.
Naja, aber du hast ja nochmal versucht, ihn auf dem Rad zu erreichen. Das ist ja ausgeglichen.
Genau, er ist nicht rangegangen.
Ja, Thor,
das war ja dein Fehler. Was gehst du auch nicht ans Telefon, wenn ich dich anrufe? Nein, aber das ist so ein Punkt, wo ich dann halt auch gedacht habe, würde ich das gerade schaffen, eine Ironman-Vorbereitung durchzuziehen? Der Load wird sich ja nicht ändern. Also hoffe ich zumindest. Toi, 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 weil ich hoffe, dass ich immer noch in den nächsten 10, 15, 20 Jahren mit der gleichen Leidenschaft dabei bin, mit der ich jetzt dabei bin. Momentan sieht es nicht so aus, als wenn sich das ändert. Also es macht mir halt eher sogar noch mehr Spaß, weil halt diese Komplexität des Jobs noch mehr dazu gewinnt. Und da habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch mal mit dir drüber geredet. Das, was halt unheimlich faszinierend ist, ist eigentlich in den Kopf des Athleten reinzukommen. Weil die Methodik, klar gibt es da Unterschiede und du versuchst irgendwie den schmalen Weg zu finden. Aber das eigentlich Faszinierende ist ja tatsächlich, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Denn du merkst relativ schnell beim Athleten, was der Limiter ist. Und das ist ja in den seltensten Fällen, ist das die Zeit oder ist es das Why oder ist es der Input, die müssen alle gebremst werden, sondern das sind ja irgendwelche Persönlichkeitsstrukturen, weil sie, so wie du jetzt, nicht lange durchziehen können oder weil sie nicht in letzter Konsequenz an sich glauben, weil sie vielleicht auch nicht das körperliche Talent haben, weil sie irgendwie relativ schnell sich verletzen oder sonst irgendetwas. Aber die Arbeit ist ja eigentlich mehr dieses, wie schaffe ich es, den Athleten XY dahin zu bringen, dass er daran glaubt, dass er das Ganze durchziehen kann.
Ja, genau. Also gar nicht das, was du jetzt gerade bei mir gesagt hast. Dieses, wenn du so wie du bist, dass du nicht das lange durchziehen kannst, weil, also ich kann dir 10 Sachen sagen, die ich schon seit keine Ahnung wie lange durchziehe. Im Sportlichen. Und das ist ja genau das Ding. Aber halt, wenn ich diesen Load habe und diese Belastung habe, es dann zu machen unter diesen Bedingungen und dann ja zu gucken, okay, wie kriegen wir das umgedreht? Wie kriegen wir jetzt über 3, 4, 5 Jahre das hin, dass Nick jetzt nicht mehr wie im ersten Jahr daran gebrochen ist und es dann nicht durchziehen kann, nicht mal ein Dreivierteljahr, sondern wie kriegen wir dann jetzt mal hin, dass das ein Dreivierteljahr durchzieht, dann mal ein Jahr und dann vielleicht auch gar keine Probleme mehr damit hat. Und das ist natürlich auch eine, also das ist wahrscheinlich die krassere Leistungsreserve bei Athleten als das Training und was dann im Trainingsplan steht und welche Einheit. Und das ist ja das, was immer noch unterschätzt wird, wo Leute immer noch denken, ah, wenn ich jetzt diese krasse Hero-Einheit schaffe und wenn ich 10x1000 in der und der Zeit laufe, dann mache ich den Ironman in das und das. Und ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, ich will jetzt einen Ironman unter 10 Stunden machen und jetzt trainiere ich nach irgendwelchen Wunschzeiten. Also kriegen wir auch täglich vom Club lustigerweise immer noch heutzutage Marathon und Ironman. Ich bin jetzt neu im Club. Wo kann ich denn meine Zielzeit einstellen? Ja. Wo ich mir denke, Leute, das ist doch wirklich, also dass man einen Trainingsplan nach Zielzeit auswählt, das müsste doch, also keine Ahnung, wie viel tausenden Blocks und sonst das besprochen ist, dass du halt nicht in deiner Wunschzeit unterwegs bist, sondern in dem, was dein Körper braucht und kann und dass es über Schwellenmodelle geht und dass du das eben einstellst und dann eben sagst, okay, ich trainiere so gut ich kann und dann kommt halt das am Ende raus, was raus kann, weil das ist halt einfach dann der Limiter und dann muss ich halt, entweder schaffe ich es im ersten Jahr oder ich muss noch ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Jahr hinhängen, um mein Ziel zu erreichen und mal einen Ironman unter 10 Stunden zu machen, ist einfach ein unfassbar geiles Ziel, aber das liegt halt an der Vergangenheit, was hast du gemacht an Sport, was hast du für ein Talent, was für ein Mindset hast du, was für ein Athletentyp bist du, wie lange oder wie schnell du den erreichst, dieses Ziel eben und ich bin auch immer noch der Meinung, dass wenn sich das jemand als Ziel setzt, ganz, 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 ganz viele Athleten das erreichen können. Vielleicht nicht alle. Wenn du halt irgendwie mit 50 anfängst und noch nie Ausdauersport gemacht hast, dann wird es halt eng. Aber dass du halt da wirklich hinkommen kannst, aber es gibt halt viele Steine, die man aus dem Weg räumen muss. Und so dieses Ding, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, mit einer, habe ich gerade schon gesagt, der größten Steine oder Leistungsreserven, die es wahrscheinlich gibt. Weil am Ende ist es das, da springen wir jetzt wieder relativ an Anfang von dem Podcast heute, wo wir gesagt haben, ja, die mehr ist mehr. Du musst halt die Stunden machen, um wirklich gut zu sein. Und das kriegst du dann nur eben so hin am Ende des Tages. Das ist absolut, absolut richtig und spannend, da natürlich reinzugehen als Coach am Ende des Tages, weil ja, das ist passiert, ist nichts Neues, ne? Also, dass du einen Longrun machen musst, dass du Intervalle machen musst und dass du locker trainieren musst, da wird sich jetzt sportwissenschaftlich nichts mehr revolutionieren, dass da die neue Secret Source kommt und du musst jetzt nur noch das machen und dann wirst du Weltmeister. Das wird halt nicht mehr passieren in der Sportwissenschaft. Dass da richtig krasse Schritte passieren, das ist vorbei.
Ja klar, und letztendlich, das ist das, was wir gesagt haben, wenn wir hart auf hart sind, trainieren wir jetzt das, was die DTU in den 90er Jahren trainiert. Das sage ich irgendwie in jeder Regelmäßigkeit wieder, schwellenbasiertes Training.
Vielleicht ein bisschen weniger Schwelle?
Mit hohen Volumina.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es weniger Schwelle ist. Ich glaube sogar, dass
naja,
pass
auf, ich leg dir jetzt was in den Mund. Nicht nur reelle Schwelle, sondern es wird jetzt wirklich das durchgezogen, was in den 90ern von der DTU geplant wurde. Du hast ja immer erzählt, ja, da wurden Intervalle gelaufen und dann war ein Crescendo-Lauf, der dann immer zum All-Out wurde im La Santa. Ich meine, du hast ja die Storys erzählt, dass ich dann da immer ein bisschen zu sehr gepusht wurde und der Trainingsplan eher ein Richtwert war als das, was es wirklich war. Aber wenn das, was da schon geplant wurde, so.
Genau so ist es. Wobei auch da, das ist ja das Schöne an irgendwie an dem Podcast von Chebel, siehst du ja, dass wenn die Profiteams eine ruhige Grundlagenausfahrt machen, die Ortsschildsprints trotzdem dazu gehören.
Ja,
und das Positionieren und sowas alles. Also das ist dann ja letztendlich auch der Punkt. Aber genau das ist das, was du gesagt hast, also dass sich da letztendlich nichts verändert hat. Ich glaube, was tatsächlich das Revolutionäre ist, dass du mittlerweile die Möglichkeit hast, und das ist das, wo, glaube ich, auch der größte Fokus drauf gesetzt wird, dass du halt die Trainingsbereiche individuell in der jeweiligen Situation klarer definierst, also besser triffst, um halt einfach diese Volumina hinzubekommen. Und das bedeutet halt, dass halt am Tag X die Schwellen sind halt keine festen Größen, die verändern sich je nachdem, was du gegessen hast, wie viel du geschlafen hast, was du am Tag davor trainiert hast. Und du musst halt immer gucken, wie schaffe ich das, dass ich an dem Tag den Reiz, den ich setzen will, so setze, dass ich ihn verkrafte, damit ich auch die zweite, dritte Einheit entsprechend trainieren kann und auch am nächsten Tag wieder trainieren kann. Und das über mehrere Wochen und über mehrere Monate hinaus. Und da kommt halt einfach dieser Faktor Mensch, / Charakter, Persönlichkeit ins Spiel.
Mhm.
Und das ist auch, glaube ich, das, weswegen ich mir relativ wenig Gedanken mache, dass KI tatsächlich den Coach-Job ersetzt. KI wird natürlich ganz, ganz viel von dem Analysieren und von eben das, was ich gesagt habe, von diesem Finden der richtigen Trainingsbereiche, da wird KI natürlich
den perfekten Plan zu erstellen.
Ist ja auch schon so, genau, den perfekten Plan zu erstellen und zu adjustieren und sowas alles. Da wird KI natürlich helfen, hilft auch schon. Aber letztendlich dieses Entscheiden, wie ich das Training gestalte und wie ich das dem Gegenüber vermittle. Und das ist ja das, was ich auch schon zu dir gesagt habe, weil ich dich jetzt halt viel, viel besser kennen, als ich dich 22 gekannt habe. Und ich würde jetzt ja schon, also wenn wir jetzt nächstes Jahr ins Project gehen würden, würde ich das ja schon komplett anders angehen. Das ist ja das, was ich auch schon zu dir gesagt habe, dass du jemand bist, der halt viel, viel mehr über kurzfristige Ziele motiviert sein muss, die vielleicht mit dem großen Ganzen auch noch gar nichts zu tun haben und die halt auf dem Weg dahin sind, also wo du halt irgendwelche Spaßrennen machst, wo man halt sagt, hier, man macht das S-Grail, wo du ohne Druck, aber du bist ja, also was ja deine große Stärke ist, ist ja halt einfach, dass du mit einer wahnsinnigen Begeisterungsfähigkeit dabei bist und das kam ja eben auch komplett rüber. Ich glaube, du weißt auch ganz genau, wie ich das meine mit diesem Nicht-Durchziehen. Ich meine,
nein, voll, das habe ich ja nur mich als Beispiel genommen, weil es so geil gepasst hat. Ja,
genau, das meine ich damit. Und dass du Sachen durchziehst, ich meine, da wärst du nicht in der Position, in der du bist, wenn du Sachen nicht durchziehen würdest. Aber man muss es halt schaffen, dass du diese Leidenschaft, die du hast und auch dieses Quälen, du kannst ja auch, wenn es dir Spaß macht, tierisch drüber gehen. Ich meine, das ist das, was du von klein auf als Schwimmer gelernt hast, was du ja auch letzte Woche wieder gesagt hast, wenn Training nicht wehtut, ist es kein gutes Training. So war das früher beim Schwimmen. Das muss man ja einfach nur in die andere Richtung drehen, dass man halt sagt, nee, Nicky Boy, das soll jetzt in Stunde 1 nicht wehtun, das soll in Stunde 2 nicht wehtun, sondern in Stunde 4 und 5, da soll es dann wehtun und da sollst du hinkommen. Also man muss dich ja einfach nur challengen. Und das muss man halt einfach schlau aufbauen, dass man halt einfach diese Saisonplanung so hinkriegt, dass du halt, wenn es drauf ankommt, in den letzten 8 Wochen richtig, richtig Bock hast und eigentlich eher noch so ein bisschen so eine Reserve hast. Wenn man aber schon im November anfängt und sagt, so pass auf, nächstes Jahr am 6. Juni 2026 in Hamburg, da zählt's, das wird bei dir nicht funktionieren. Da bist du im April, Mai müde. So, das muss das große Ganze sein. Das ist das, wo du am Start stehen willst und wo du brennen willst. Aber der Weg dahin, der muss halt über Freude verbunden sein. Und da muss man halt sagen, du pass auf, das Erste ist, dass wir mal einen richtig geilen Zehner laufen bei dem und dem Lauf. Und da beim Schwimmen fährst du mit Strati und Fred ins Trainingslager und schwimmst jede Einheit mit dem mit, egal was sie machen. Weißt du, so solche Sachen. Und dann, dass du gar nicht merkst, dass du trainierst. Dass du eigentlich nur von Challenge zu Challenge rennst. Und dann auf einmal merkst du, alter Fuck, was ist eigentlich gerade passiert? Und dann stehst du da und dann sagt man dir, guck mal, jetzt bist du bei dem und dem Niveau, da wollen wir hin. Und dann merkst du, geil, 8 Wochen ziehe ich das auch noch zu, weil dass du dich fokussieren kannst. Und da, also du bist ja vom Typ her bist du ja Athlet. Das ist ja einfach so. Das hat man ja auch in Frankfurt letztes Jahr gesehen, wie du da vom Rad gestiegen bist. Mit was für einer Form. Oder auch dieses Jahr, guck dir Bonn an. Also das ist ja auch schon krass, wenn du dann Leute guckst wie Ruben, der natürlich auch eine Sportvergangenheit hat, aber beim Handball halt ganz anders eingezahlt hat aufs Konto. Das ist eine ganz andere Währung als jetzt ein Lars Wiechert, der beim Rudern, das ist die gleiche Währung, die er eingezahlt hat. Beim Ballsport ist es eine andere Währung, aber trotzdem hast du was auf dem Konto. Und du bist vor Ruben vom Rad gestiegen. Oder mit Ruben vom Rad gestiegen. Und das ist, der hat ja, wenn du dir anguckst, was du gemacht hast in den letzten 2 Jahren und was Ruben gemacht hast, ist eine ganz andere Geschichte. Dass er dann natürlich beim Laufen entsprechend den Hebel umgelegt hat, das kommt dann zugute. Aber das zeigt ja einfach, dass du schon auch ein Athlet bist. So, und man muss halt einfach nur gucken, wie handelt man das. Und das ist das, so sind wir drauf gekommen, das, was halt auch an dem Job total faszinierend ist und was halt auch sehr, also mich total motiviert, wenn du auch wirklich siehst, wie sich Charaktere im Laufe der Zusammenarbeit verändern. Also ich glaube, ich habe es dir geschrieben, eine Athletin, die jetzt in Thun ins Ziel gekommen ist, ihren ersten Ironman gefinisht hat, die ist auch in Rot gestartet, aber da war ganz klar, sie muss aussteigen, weil sie eine Verletzung hatte. Einen zweiten Ermüdungsbruch, der war nur sehr klein, wo ich auch schon, da haben wir auch schon drüber geredet, wo ich halt auch geguckt habe, oh, wie konnte uns das passieren und welche Fehler habe ich gemacht? Eigentlich finde ich immer noch keinen, aber irgendwas muss falsch gelaufen sein. Auch ernährungsmäßig ist sie super aufgestellt, aber das ist so ein Duracell-Häschen. Wenn die hat vor 2, 3 Jahren, als wir angefangen haben, wenn ich der einen Ruhetag eingestellt habe, ist die durchgedreht. Das war nichts für die. Das war halt einfach, die muss sich halt bewegen. So, und das Schlimmste, was ist, eine sehr gute Läuferin, ist, dass wenn du dann nicht laufen kannst, und die wollte halt eigentlich letztes Jahr schon in Rot starten, hat dann aufgrund des ersten Ermüdungsbruches nicht funktioniert. Dieses Jahr war dann ganz klar, okay, Rot wird vermutlich nichts werden. Sie war aber schon angemeldet, aber gut, dann starte ich halt und stelle gar keine Laufschuhe. Ist immer blöd zu starten, wenn man weiß, man kommt nicht ins Ziel. Aber es war natürlich auch ein perfekter Trainingstag, weil Thun war so, das sollte funktionieren, da sollte es dann auch lauftechnisch funktionieren. Hat dann tatsächlich nicht funktioniert. Also die ist wirklich, ich glaube, seit Mai keinen Meter gelaufen. Kein Meter. So, hat dann vor 10 Tagen nochmal probiert zu laufen, hat dann aber die Hüfte dann doch so ein bisschen gemerkt und dann haben wir gesagt, nee, machst du nicht. Du läufst keinen Meter. Die ersten Meter, die du läufst, ist vom See zum Rad und dann gucken wir, ob es funktioniert. Und die hat wirklich das Ding gefinisht, unter 12 Stunden sogar, weil ja viele immer sagen, 12 Stunden, das ist, wo ich ja immer sage, eigentlich, wenn man sich richtig vorbereitet, finisht jeder unter 12 Stunden. Das war ihr auch völlig egal. Darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, wie sich der Charakter dieses Duracell-Häschens verändert hat. Dass sie halt einfach wirklich gemerkt hat, okay, ich stelle mich da an Start mit dem Wissen, das ist ja unfassbar, ob ich laufen kann oder nicht. Und irgendwie werde ich dann in der Situation entscheiden, komme ich ins Ziel, komme ich nicht ins Ziel und wenn ich das Ding zu Ende gehe. Aber so diese Wochen und Monate vorher oder auch fast eigentlich schon die ganzen letzten 1,5 Jahre, wie halt dieses Duracell-Häschen gelernt hat, dass Stillhalten gar nicht schlimm ist und dass es sogar produktiv ist und dass es zum Ziel führt. Also dass ich halt auch mal zurückgehen muss, um dann halt 2, 3, 4, 5 Schritte nach vorne zu gehen. Und wenn ich halt mal über einen Zeitraum von 1, 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen nicht das spezifisch trainieren kann, was ich denke, heißt das nicht, dass ich die Form nicht habe oder dass ich halt komplett meine Fähigkeiten verliere oder sowas. Und das ist das, was halt krass ist an diesem Job, dass du halt wirklich, es geht, natürlich müssen die Trainingsmethodiken stimmen und natürlich muss der Aufbau stimmen und natürlich musst du dein Handwerk können. Aber das Eigentliche, was halt faszinierend ist, ist, wie schaffst du es, dass du halt die Charaktere in die Richtung kriegst, dass sie halt ihr Leistungsoptimum abrufen können. So, und das hat natürlich mit dem eigentlichen Training relativ wenig zu tun. Das ist dann wirklich im klassischen Sinne eigentlich Coaching. Was nicht heißt, dass du nicht weiter gucken musst, wie kann ich Heat Prep entsprechend einsetzen, um die Athleten auf ein noch höheres Niveau zu bringen, gerade nachher im absoluten High-Performance-Bereich. Aber das Spannende ist eigentlich tatsächlich so dieses Coaching und das ist natürlich faszinierend, weil das ist halt People's Business und du hast halt mit Menschen zu tun und das macht halt brutal Spaß. Also wenn man das mag halt, ne? Voll. Das ist natürlich Grundvoraussetzung, aber deswegen bin ich auch, was das anbelangt, relativ entspannt, was die KI anbelangt. Also ich ruhe mich da natürlich nicht aus und gucke da schon nach links und nach rechts. Auch, wie gesagt, um zu überlegen, wie kann ich das Ganze nutzen. Aber es wird halt immer ein People's Business werden. So, und deswegen bin ich da wirklich, wirklich recht entspannt. Und das ist halt das Faszinierende an dem Job. Aber natürlich auch das Herausfordernde. So sind wir darauf gekommen, weil du halt einfach sehr viel reinsteckst und wenig Phasen hast, wo du wirklich mal, also gar keine Phasen. Also es gibt ja keine Phase, wo ich 2 Wochen Urlaub habe und keinen Plan mache oder gar nichts mache. Und da habe ich halt für mich gemerkt, jetzt haben wir einen riesen Exkurs gemacht, aber dass dieses Why, und so sind wir letztendlich drauf gekommen, warum machst du das, was ist das Ziel? Marathon finde ich cool, das kriegt man irgendwie gut hin.
Auch zeitbudgetmäßig.
Zeitbudgetmäßig, ja. Das ist das. Und auch da, selbst, aber auch da merke ich schon, dass ich teilweise ans Limit komme. Also wo ich einen Lauf dann irgendwie, wenn ich den nicht absolviert habe, dann war das vorgestern Abend, letzte Woche haben wir auch mal darüber gesprochen, wo du dann halt auf einmal sagst, okay, boah, gehe ich jetzt noch laufen? Das ist jetzt eigentlich schon 8:30. Und wenn du dann halt, also ich wäre gestern nicht mehr gelaufen, wenn ich jetzt kein Marathon vor der Backe hätte. Und das brauchst du natürlich, um dieses Riesenvolumina, die du halt mittlerweile trainieren musst. Und so sind wir ja drauf gekommen, um halt entsprechend zu performen auf der langen Distanz, auch im Amateurbereich, egal ob Männlein oder Weiblein.
Das ist dein Why zu klein.
Das ist dein Why, genau. Das muss halt entsprechend groß sein. Und dann kriegt man es auch hin. Und dann ist es eigentlich auch völlig egal, in welcher Situation du bist. Das muss halt einfach nur geklärt sein mit dir, mit deinem Umfeld, und dann musst du halt den Weg gehen. Und den Weg zu gehen, das ist halt schon, da brauchst du dann halt schon was, ne? Das ist schon, da, und da ist der Respekt dann auch, ist es egal, ob es dann ein Profisportler ist, der versucht, Nizza zu gewinnen, oder als ob es ein Amateur ist, der halt versucht, seinen ersten Ironman zu finishen. Weil natürlich ist das im Profisport nochmal was anderes, weil dann halt einfach diese Faszination dieser unfassbaren Leistung zustande kommt, die bringen, die für mich ja teilweise sogar nachvollziehbar, also ist ja auch das, was ich immer sage, dass ich auch tatsächlich glaube, im Triathlon, dass du jedes Rennen der Welt gewinnen kannst, auch clean, also deswegen weiß ich, was dahinter steckt, und nichtsdestotrotz ist das natürlich faszinierend zu sehen, was das für Typen sind, also das sind schon Freaks of Nature, also das muss man schon sagen, aber sogar noch mehr wirklich vom Kopf. Also ich glaube, das ist ja auch das, was wir schon oft gesagt haben in den letzten Wochen, was ja dann irgendwie auch die Geschichte von Chabot nochmal, wie Blumi da mit dem Kopf gegen die Scheibe knallt, weil er als Titelverteidiger bei den
Spielen. Das kommt jetzt in jedem Podcast nochmal als ja, Metapher
weil ich dieses Bild, ich meine, weil das halt auch einfach...
Ja, kriegst du nicht aus dem Kopf raus.
Nee, und das trifft es ja auch so. Also ja. Ich bin zum Beispiel auch wirklich bei ganz vielen Athleten davon überzeugt, dass sie zu normal sind, und das meine ich im positivsten Sinne, den man sich vorstellen kann, also dass sie halt einfach so gefestigte Charaktere sind. Das klingt jetzt so, als wenn die Weltspitze nicht gefestigt ist, aber
ich weiß, worauf du hinaus willst. Es fehlt halt so ein bisschen dieses so ein bisschen es auch zu doll wollen.
Genau.
Zu viel. Und ist halt vielleicht nochmal eine Leistungsreserve.
Ja.
Und ne, it hurts more to lose ist ja, ja KBs Spruch, und den lebt er halt ja auch. Das ist ja nicht nur irgendwie ein Spruch, den sie mal für ihn passend als Marketing-Claim entwickelt haben, sondern an diesen Momenten siehst du es dann ja. Er wird Zehnter bei Olympia und haut mit dem Helm gegen die Scheibe, ja, und denkt, scheiße, was war da los? Wieso habe ich nicht gewonnen? Und das beschäftigt den dann so sehr, was halt für einen erfülltes, tolles, geiles Leben sicherlich kontraproduktiv ist, sogar sehr kontraproduktiv ist, weil dann ist ja auch so dieses Gewinnen ist dann Normalität und bringt dir vielleicht auch dann irgendwann gar nicht mehr die Zufriedenheit. Das sieht man ja dann, er wird Olympiasieger, einen Tag später läuft er ein 30er auf dem Laufband, Tokio 2020, und daran, ja, du erreichst halt dann einfach absolut Weltklasse, top Level im Sport. Ist jetzt dann aber nicht so, dass man sagen kann, so, du hast vielleicht das, also das will ich jetzt keinem vorwerfen oder da irgendwie einen Raum stellen, aber das ist jetzt vielleicht nicht das, was du dir im klassischen Sinne von einem erfüllten, normalen, glücklichen Leben mit viel Freizeit und du kannst mal links und rechts machen, worauf du Bock hast, und auch mal fünfe gerade sein lassen. Der geht da auch voll drin auf, aber trotzdem, ich meine, Zehnter der Welt, Olympia, ist jetzt nicht so, dass es einem so schlecht geht, dass man seinen Kopf gegen eine Scheibe schlagen muss. mit dem Helm natürlich noch an, aber ja, das zeigt halt das. Und ich glaube, darauf wolltest du hinaus. Dieses bisschen es zu sehr wollen, beschreibt es, glaube ich, am meisten.
Ja, und das ist ja auch, da haben wir auch schon, glaube ich, oft drüber geredet, aber das ist ja auch unabhängig davon, wo du die Genies siehst, ob das jetzt in der Musik ist, ob das in der Kunst ist, ob das auch in der Wirtschaft ist. Also die halt wirklich Sachen prägen, also dieses letzte Promille, das ist ja auch dieses genienahe Wahnsinn. Also das sind ja auch in ganz, ganz vielen Fällen auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt so angenehm sind, um sich herum zu haben in bestimmten Situationen, weil sie halt einfach wirklich so getrieben sind, dass sie, ich meine, was bringt dich dahin, Olympiasieger zu werden? Das ist ja wirklich, das ist ja nicht körperlich, das ist ja irgendwas im Kopf, was dich halt nochmal härter macht und noch mehr die extra Meile geht und noch mehr Glauben an dich. Und was da aber halt sehr spannend ist, da gibt es ja mittlerweile auch viele Berichte auch, dass, weil das wieder, finde ich, ganz treffend ist, auch für die Hörer, die wenigsten sind ja wahrscheinlich Olympiasieger, die uns hören, wenn überhaupt ein Olympiasieger zuhört. Aber dass die, die dann Gold gewonnen haben, ja ganz oft berichten, das Spannende daran ist ja, dass sich danach gar nicht so viel verändert hat. Also dass das danach sogar noch oftmals schwerer wird, weil natürlich hast du irgendwie im besten Fall dann wirtschaftlich ausgesorgt und hast natürlich sehr, sehr viel Anerkennung von außen, was oftmals auch schwierig ist, je nachdem, wie gefestigt der Athlet in der Situation ist. Viele gerade junge Athleten, keine Ahnung, Boris Becker, Jan Ullrich, Frodo war sicherlich auch ein bisschen so ein Beispiel. Mhm. Das ist schon nicht einfach, wenn du dann auf einmal überall der Star wirst und da hingereicht wird und auf deine Meinung Wert gelegt wird. Jetzt Boris Becker und Jan Ullrich natürlich noch mal extremer als bei Frodo. Aber ich glaube, für ihn war das auch relativ schwer, danach wieder zurückzufinden in den Alltag als Athleten. Aber dass ich halt durch diese Goldmedaille dieses Aufwachen und dieses, für was arbeite ich jetzt, das wird sogar eher noch schwerer. Und dass das eigentlich das Ergebnis, darauf wollte ich hinaus, unabhängig ist. Also dass die Reise ist letztendlich das Entscheidende. Und dass oftmals, wenn der Sieg da ist, es danach sogar schwerer wird. Weil die Leidenschaft, die ist dadurch ja nicht weg. Also du musst ja, um Olympiasieger zu werden, musst ja, oder Bester in deinem Fach zu sein, musst ja leidenschaftlich arbeiten, sonst klappt das nicht, auch in der Musik. Aber wenn du dann dein Ziel erreicht hast, ist ja die Leidenschaft noch da, aber dieses, wofür stehe ich jeden Tag auf? Du hast ja nicht mehr diese Goldmedaille, also das ist halt das Krasse daran. Und das ist, glaube ich, auch das, was dann bei so einem Blumi, so dieses, dann hast du halt die nächste Goldmedaille und ist die genauso groß wie die Goldmedaille davor. Denn das ist ja auch das Spannende daran, er hat ja die Woche danach in Frankfurt ein Rennen gemacht, wo er alle einfach so dermaßen an die Wand gespielt hat. Also der war ja fit. Jetzt kann man sagen, ja, hat er spezifisch richtig trainiert oder nicht, aber ich glaube, das ist in der Situation, also vermutlich hätte er auch Olympiasieger werden können die Woche davor. Also das ist auch zwischen den Ohren passiert. Das ist, ich glaube nicht, dass sie trainingsmäßig Fehler gemacht haben. Dann wären sie vielleicht.
Vielleicht war es das, warum das passiert ist jetzt mit der Scheibe. Wir werden es nie herausfinden. Aber ja, das ist das, was wir eben auch schon mal gesagt haben. Ne? Du musst halt an dem Tag die Leistung erbringen und das ist einfach das, was so brutal hart ist an diesem Sport. Alles andere zählt nicht. Alles andere, wie toll du im März im Trainingslager auf Mallorca am Putsch Major alle abgestellt hast oder in Sacalobra den Komm gefahren bist, ist völlig egal, wenn es eben um die Medaille geht. Dementsprechend, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, entscheidend ist beim Rennen. Aber Nils, ich habe noch eine Frage zum Rennen. Es kam noch was rein, bevor wir das vergessen und es hier völlig verlieren. Das passt aber so gut zu deiner Marathonvorbereitung und dem Thema, was jetzt kurz der 30-minütige Einschub war zur Begründung, warum du nächstes Jahr keinen Ironman machst und dein Wein nicht groß genug. Und ich höre jetzt auch einfach auf, da weiter zu bohren. Ich lasse dich jetzt erstmal den Marathon machen und dann versuche ich nochmal ein bisschen zu pieksen in diese Richtung. Weil die Erklärung war jetzt so lang und so breit, dass ich da keine Argumente mehr dagegen habe. Die Frage, die aber bei uns reingekommen ist, ist von einem Athleten, der gesagt hat, bei allen Marathons und längeren Sachen, die er gemacht hat, hat er einfach bei Kilometer 38 bis 40 Krämpfe bekommen. Und ich glaube, da gibt es einige, die mit Krämpfen Probleme haben. Da war jetzt die Frage, woran liegt das? Ist das Flüssigkeit? Ist das Salzzufuhr? Ist das zu hartes Angehen beim Laufen? Kannst du da Licht ins Dunkel bringen? Oder ist das am Ende Krämpfe, individuelle Geschichte und wahrscheinlich fehlendes Training, die Länge der Distanz oder ein zu hartes Angehen? Oder eine Kombination aus allem?
Naja, da fällt mir tatsächlich sofort der Podcast ein. Ich glaube, das war der zweite, den wir mit Robert Gorgos gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es der erste oder der zweite war. Wir hatten zwei mit ihm. Einer der Mitgründer von Ministry. Ich glaube tatsächlich, es war der zweite. Da hatten wir explizit dieses Thema Krämpfe.
Ah, ja.
Da ging es auch tatsächlich auch um den Natriumgehalt in den Gels und in den Getränken und ist letztendlich der Salzmangel dann dafür verantwortlich, dass es zu Krämpfen führt. Und da haben wir, glaube ich, auch darüber geredet, dass letztendlich dieses Phänomen, also es ist ja immer, du kannst es nicht über den Kamm scheren. Vielleicht hat er an dem Tag zu wenig getrunken, vielleicht hat er zu wenig Natrium zu sich genommen. Vielleicht ist er aber auch die ganze Vorbereitung auf Waldboden gelaufen und der Marathon ist dann Stadtmarathon, wo er nur auf Asphalt läuft. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt auch zu Basti gesagt habe, dass das jetzt der letzte Long Run war, den wir im Park gemacht haben. Also die nächsten Long Runs werden wir definitiv auf Asphalt machen, weil natürlich Asphalt ein ganz anderer Impact ist als Sandboden. Also das kann man so nicht sagen. Natürlich, wenn das sich wiederholt, dann muss man sich das schon genauer angucken. Wie du gesagt hast, Pacing kann man ganz klar sehen, oder was heißt ganz klar sehen, aber lässt es darauf hinausdeuten, das ist total individuell. Und letztendlich ist es so, dass sich dieses Thema ganz klar nicht klären lässt, was führt zu Krämpfen. Man muss halt versuchen, einfach spezifisch zu trainieren. Auch Krafttraining ist ja auch ein Punkt, was wir besprochen haben, was halt dafür sorgt, dass wenn deine Muskulatur, die du primär nutzt, nachher ermüdet ist, dass du die Möglichkeit hast, durch Krafttraining nachher an Muskelfasern zu kommen, die du durchs Krafttraining schulst, die du durch spezifisches Training nicht schulst, aber halt durch unspezifisches Krafttraining, zielgerichtetes Krafttraining kommst du halt dahin, dass du am Ende Muskelfasern rekrutieren kannst, die du, wenn du kein Krafttraining gemacht hast, nicht rekrutieren kannst. Also könnte der Schlüssel des Erfolges Krafttraining sein, entsprechend. Also das ist ja auch das, was die Weltspitze mittlerweile macht. Also das kann man so nicht beantworten. Es kann viele Gründe haben. Vielleicht ist er auch an dem Tag das erste Mal andere Schuhe gelaufen oder läuft in der Vorbereitung allgemein aus Kostengründen. Nee, die teuren Marathonschuhe, die Carbon-Schuhe, die hole ich dann nur am Ende raus. Letztendlich muss man sagen, man muss die meiner Meinung nach gar nicht so viel laufen. Also früher war es so, dass die Laufwettkampfschuhe ja sehr minimalistisch war. Du einen viel härteren Impact hattest. Deswegen musstest du dich schon daran gewöhnen, sonst bist du halt einfach auseinandergeflogen. Mittlerweile ist ja genau das Gegenteil der Fall, was auch dafür sorgt, dass die Volumina im Laufen höher gehen, weil man halt einfach aufgrund des Schaums und auch aufgrund des Carbons muskulär ja eher sogar geschont wird. Also man muss jetzt nicht regelmäßig diese Schuhe laufen. Aber man muss sie natürlich trotzdem vorher mal gelaufen sein, weil man auch nicht weiß, bekomme ich Blasen oder wie fühlt sich das Abrollverhalten halt nach Stunde zwei an und sowas alles. Aber man muss sie jetzt nicht 10-mal vorher gelaufen sein, aber so 2-3 Mal vorher sollte man die schon gelaufen sein. Vielleicht sagt er, nee, das ist so teuer, die Schuhe, ich laufe die wirklich nur am Marathon, dann kann ich die 2-3 Jahre laufen. Also das kann man so nicht beantworten. Da muss man wirklich genauer hingucken, muss mit Leuten sprechen, die Ahnung haben. Vielleicht waren auch die Longruns zu kurz. Vielleicht ist es so, dass er dann, vielleicht ist es auch irgendwann eine Kopfgeschichte, dass er halt auf die Krämpfe wartet, weil er das 3-4 Mal hintereinander hatte und dann denkt, oh, jetzt müssen ja die Krämpfe kommen. Schwupps, sind sie da. Also vielleicht einfach mal anders an die Sache rangehen und das gar nicht thematisieren. Also das kann man so nicht beantworten. Fakt ist, es wird irgendeinen Grund geben, aber um das wirklich individuell zu klären, muss man da genauer hingucken, muss verschiedene Möglichkeiten haben und auch dann, das ist ja das Spannende daran, das ist halt einfach Hochleistungssport, wird man es final nicht ausschließen können, man kann halt einfach nur gucken, also jede lange Distanz, egal ob es jetzt Marathon ist, ob es Ironman ist, Halb Ironman ist, finde ich, noch so ein bisschen planbarer, aber ist ja letztendlich Fehlervermeidung am Wettkampftag. Mhm. Und je weniger Fehler man macht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das, was man trainiert hat, auch abruft oder das, was man sich vorgenommen hat, abruft. Und die Kunst ist es ja, mit den Fehlern entsprechend umzugehen. Im Ironman ist die Variable größer, da kann man einfach aufgrund der Disziplin und der Länge mehr Fehler begehen.
Das ist die Frage, das ist immer ganz kurz so, weil du gerade darüber redest, kannst du deine Antwort nochmal einfließen lassen. Das ist ja, glaube ich, als Coach auch super schwer, wenn jetzt mal ein Ironman nicht gelaufen ist, den Fehler zu finden.
Total. Also du hast, wir hatten jetzt gerade, heute Morgen hatte ich einen Debrief mit einem Athleten, den ich sehr kurz erst übernommen habe, was ich eigentlich ungern mache, dass ich Athleten mitten in der Vorbereitung übernehme. Das war aber irgendwie so, das hat mich irgendwie gecatcht und wir haben tatsächlich erst 6 Wochen vom Höhepunkt die Zusammenarbeit angefangen und dann guckst du danach und es gibt schon Indikatoren, wo du siehst, dass es daran gelegen haben könnte. Weil zum Beispiel bei ihm war es so, dass er nachher beim Marathon, er hat seine eigene Verpflegung vergessen, was eigentlich natürlich nicht passieren darf, aber er hat sie halt einfach zu Hause vergessen. Es war tatsächlich auch Ministry, hat das dann vor Ort nicht gekriegt und hat dann Variante und das hat halt alles so nicht hingehauen. Und da siehst du zum Beispiel, dass ab dem Zeitpunkt, wo es schwer lief, er die Energie nicht mehr reinbekommen hat, die Herzfrequenz runtergeht. Mhm. Und da siehst du ganz klar, das ist ein energetisches Ding.
Oh, Alter, das muss ich gleich noch erzählen. Ich bin auch leer gelaufen wieder.
Hatte ich auch einen anderen Athleten in Thun, der hat das Blatt gewendet, der hatte auch ein energetisches Loch, ist dann aber über Cola und über Brühe und über Salz wieder zurückgekommen. Und der hatte zum Beispiel wirklich, ist gut losgelaufen. Dann hast du diesen Dip nach unten, wo er ein energetisches Loch hatte, und dann ging es wieder hoch. Da, und das siehst du auch richtig so im Pulsverlauf. Und da weißt du dann, okay, das wird vermutlich, wird es an der Nahrungsaufnahme gelegen haben, an der Carbszufuhr. Da war es jetzt auch relativ eindeutig, weil er das halt auch, also es ist ja auch eine Erklärung, weil er halt andere Produkte zugenommen hat, mit denen er nicht zurechtgekommen ist. Trotzdem musst du natürlich gucken im Nachgang, hat er vielleicht auch zu wenig lange Läufe gemacht, kann das daran gelegen haben und sowas. Also final wärst du es ja auch nie ausschließen können oder wärst du es final nie sagen können. Aber auch als Trainer musst du dann halt einfach gucken, okay, welche Fehler haben wir gemacht, wo könnte es dran gelegen haben, was können wir in der Vergangenheit verändern oder in Zukunft verbessern. Krafttraining, können wir Krafttraining machen und so. Das ist ja dann einfach so dieses Spannende daran, wie schaffe ich das, den Athleten noch besser zu machen. Und so ist es halt auch bei dieser Krampfgeschichte.
Okay, Frage beantwortet. Also nicht wahrscheinlich wie erhofft, aber beantwortet. Das ist das. Ich habe gerade gesagt, oh, das muss ich erzählen.
Frage thematisiert,
genau. Mir ist gerade auch noch eine Sache gekommen. Ich habe gesagt, oh, das muss ich erzählen. Ich bin auch leer gelaufen. Aber das habt ihr jetzt schon gehört, weil die Story, die erzähle ich in der Werbung gleich. Da passt die nämlich richtig gut zu. Da gibt's richtig gute Insights. Wieder ein spannendes Thema. Ich sag mal so, ich hätte ein Gel mehr mitnehmen sollen.
Ja, aber gut, dann machen wir Deckel drauf.
Aber genau, wir quatschen schon wieder lang. Nee, ich habe auch kein Thema mehr. Ich würde sagen, wir machen heute hier jetzt einfach Schluss. Das war's, Nils, mit der Fragerunde.
Wir quatschen auch schon wieder seit einer Stunde 40.
Ist ja, ja, so. Das ist, stimmt. Das liegt alles an deiner halbstündigen Begründung, warum du 2026 keinen Ironman machst, obwohl die Quali so einfach ist wie noch nie, Nils. Aber naja, mach erstmal den Marathon. Wenn der nämlich im Viererschnitt geht, dann bist du bis in die Haarspitze, dann kriege ich dich. Ich werde dich in Berlin, nehme ich die Kamera mit und im Ziel, wenn du dann den Vierer, wenn du die 2:48, 32 ins Ziel läufst, dann nagel ich dich fest.
Ja, aber nee, im Ziel darfst du solche Fragen ja nie stellen. Du musst dann warten, bis das erste Kaltgetränk runterkommt.
Ja, natürlich. Ja, ich bin doch kein Amateur. Kirkeman. Vielleicht gibt es ja auch kurz nach dem Ziel das erste Kaltgetränk schon.
Oh Gott, alter Schwede, das puh, Halleluja. Wobei das in der Konstellation mit Kai und Basti, das ist natürlich
ja,
auch
ja.
So.
Da gehe ich schon mal in die Planung.
Absolut, das stimmt. Es ging ja auch gar nicht um mich. Es ging ja tatsächlich eher so um dieses Warum, was ist das Ziel und wie schafft man das? Das war eher so ein Respekt eigentlich an alle da draußen, die es halt schaffen, ihre Ziele so durchzuziehen und für die das Warum halt so groß ist, dass sie halt wirklich das schaffen, sich dem unterzuordnen. Das ist ja ein bisschen unterordnen. Kommt wahnsinnig viel zurück. Das ist das Schöne daran, dass man das auch einfach nicht kaufen kann. Ich glaube, deswegen ist diese Faszination des Sports ja auch so groß und wird auch, glaube ich, tatsächlich immer größer. Denn das ist ja auch so, dass immer mehr Leute Gefallen an dem Sport finden. Es wird immer, ich weiß gar nicht, ob es hipper wird, aber weil halt einfach, glaube ich, du wirklich die Sachen nicht kaufen kannst. Also du musst dir halt deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Das kostet unheimlich viel Energie, kostet unheimlich viel Willen, Planung und alles. Und da ging es eigentlich eher drum, dass ich das wirklich total faszinierend finde, dass es auch sehr faszinierend ist, das aus Trainersicht zu begleiten und die Athleten dahin zu führen, dass es funktioniert. Und das war eher so eine sehr lange Respektbekundung an alle.
Das ist auch noch ein Ding, ist mir gerade wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe noch ein oder zwei geile Kommentare gab es dazu, PNs bei Pushing Limits, die wir bekommen haben, ob wir da nochmal kurz drauf eingehen können. Aber du hast eigentlich hat diese ganze Folge das schon super geil beantwortet, diese Fragen schon, deswegen passen die jetzt so gut. Und zwar warst du, könnt ihr mal drauf eingehen, dass in letzter Zeit irgendwelche Influencer irgendwie immer Ironman machen und so tun, als wenn das nichts wäre, als wenn man das ohne Training und Vorbereitung einfach absolvieren kann und dann ankommt. Und da ist die ganz einfache Antwort, die Influencer, die man sieht, die Ironman machen und da sich jetzt einen Ironman als Ziel gesetzt haben, ihr müsst mal schauen, was die vorher gemacht haben. Das sind ja meistens Sportinfluencer, die halt den ganzen Tag Sport machen und da eben die Leute mitnehmen bei ihren sportlichen Aktivitäten und Challenges und sonst was. Und die fangen dann irgendwann an zu laufen, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Und es muss dann natürlich auch in dem Social Game immer krasser werden. Das ist natürlich auch gut für die Klicks, was Distanzen und Länge und Schwierigkeitsgrad angeht. aber ganz viele von denen haben ja eine lange Historie im Sport, wo sie von Anfang und Leute mit auf die Reise nehmen, eben einfach jeden Tag auch Sport machen und sich da sportlich bewegen und einfach auch ordentlich Stunden über die letzten Jahre angesammelt haben in Ausdauersport. Und dementsprechend ist es dann auch so, wenn die sagen, ich mache einen Ironman und habe jetzt irgendwie mich hochgearbeitet vom Fünfer über einen Halbmarathon, über einen Marathon und mache dann irgendwann mal einen Triathlon und mache dann eine Halbdistanz, mache dann einen Ironman, oder kommen von irgendwo anders her und fahren dann super viel Fahrrad und sind Fahrradinfluencer und machen dann, kommt noch irgendwie Schwimmen und Laufen dazu. Die haben halt auf ihrem Körper schon so viele Stunden drauf, dass es eben natürlich machbar ist.
Ja, so. Absolut. Und letztendlich ist es auch, das ist, kann ich so für mich sagen, also ich verfolge da auch gar nicht so viele. Mir fällt da jetzt irgendwie Rick Zabel ein, weil du ja mit denen auch den Talk gemacht hast bei Abus in Rot, der dann ja gesagt hat, dass er nicht, also dass er das Ding nicht zu Ende machen kann, weil er sich ja verletzt hat. Da, wo ich dann sofort gedacht habe, ja, dann hat er sich halt nicht vorbereitet. Weil wenn ich mich richtig vorbereite, dann verletze ich mich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was er für eine Verletzung hatte, aber ich glaube, es war tatsächlich
Ermüdungsbruch in der Hüfte.
Genau, also da kann man einfach nur sagen.
Er wollte sich darauf vorbereiten und beim Laufen ist es dann in Woche 3 oder so passiert.
Genau, dann hat er wohl die Umfänge ein bisschen zu früh gesteigert oder seine Hausaufgaben vorher nicht gemacht. Also das ist dann für mich kein Ironman machen, weil das gehört ja dazu. Und die anderen, die ich jetzt nicht habe ich jetzt wirklich kein Bild vor Augen. Die interessieren mich nicht, weil was mich halt interessiert, das ist, glaube ich, jetzt in den anderthalb Stunden rausgekommen, ist die Reise. Und zu sagen, ich mache das Ding und dann finish ich das Ding, egal in welcher Zeit, da geht es ja nicht um die Reise. Also das ist ja einfach nur so ein Haken setzen.
Da geht es um Bucketlist. Ja, das hast du jetzt schon häufiger gesagt. Jetzt. Genau. Das weiß ja doch jeder, dass du Bucketlist Ironmans nicht magst.
Nee, exakt. Gut.
Aber das war auch noch eine, jetzt komme ich hier mit den ganzen Sachen, die mir einfallen. Das war noch eine Frage, Nils, für alle, die im Podcast so Insider sind und die Reise verfolgen, ob es da einen Dresscode gibt, da sind wir wieder beim Bucket. Er hatte gefragt, ob dann alle mit Buckethead laufen in Berlin.
In Berlin?
so als geheimes Erkennungsmerkmal, dass man sich auch findet.
Also ich will in Berlin unter 2,50 laufen und nicht angeln gehen. Also
ja, aber Sam Laidlaw ist unter 2,40 gelaufen mit Buckethead.
Das ist aber
und hat rot gewonnen.
Das ist aber auch Sam Laidlaw.
Ja, okay.
Das ist Sam Laidlaw. Ich bin nicht Sam Laidlaw. Ich habe sogar überlegt, ob ich meinen Whoop-Arm abnehme, weil das ja auch ein bisschen was wiegt.
Ja, ja, stimmt. Alter, Nils ist richtig geil. Geil. Nils ist richtig angekommen, da geht was. Leute, ich bin gespannt, was die letzten fünf Wochen.
Nein, Nicky Boy, drei.
Drei
Wochen, ja. Das ist also heute ist Donnerstag.
Oh ja. Morgen
kommt der Podcast raus.
Oh ja.
Sonntag ist Race Day beim Heldenlauf in Blankenese. Da laufe ich tatsächlich einen Halbmarathon. Die einfache Variante, die Suche-Variante. Da bin ich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil das wird so ein bisschen Ausschluss geben. Der ist nicht ganz einfach. Also auch die Suche-Variante ist schon anspruchsvoll genug. Hat, glaube ich, 250 Höhenmeter.
Oh, ja, das ist
aber
schon was.
Aber das ist was. Derbe wollte ich auf gar keinen Fall laufen. Da geht es halt richtig viel Treppen hoch, ganz viel rauf und runter. Weil A, will ich ansatzweise eine Aussage haben, was ich gerade rennen kann. Und wie gesagt, ein flacher Halbmarathon wäre mir sogar noch lieber. Und B, will ich nicht drei Wochen vorher irgendwie 5 Kilometer im freien Fall bergab laufen, weil dann sind meine Oberschenkel so zerstört, dass ich nächste Woche nicht mehr trainieren kann. Deswegen habe ich die einfache Variante benutzt. Aber nee, Nicky Boy, 3 Wochen. Das ist nicht mehr lange hin. Das ist das Harte daran. Also so viel dazu. Wenn ich jetzt nicht Athlet wäre, dann würde ich es gar nicht mehr werden vom Berlin-Marathon.
Stimmt. Nils, gute Schlussworte. Jetzt machen wir wirklich einen Deckel drauf. Ich habe auch nichts mehr, was mir einfällt, beziehungsweise jetzt behalte ich es einfach für mich. Bis
ja, die sind ja gekommen, die Fragen. Insofern ist es ja ganz cool. Also, aber ich werde nicht mit Buckethead laufen.
Gut, bis nächste Woche. Happy Training und ich bin gespannt auf den Race-Bericht, den wir nächste Woche bekommen von dir. Damit starten wir dann direkt rein. Das ist gut. Geil.
Ja, bis dann. Schönes Wochenende.
Tschüss.